Okay, let's get started.
And you bucketheads are gonna be sorry when my uncle, the Emperor, finds out you're keeping me here against my will.
Hallo, liebe Star Wars-Fans, und hallo, Lasse.
Hallo, Kevin.
Da sind wir wieder. Da sind wir wieder, um über eine Star Wars-Serie zu reden. Hättest du das gedacht, so ein halbes Jahr nach The Mandalorian?
Ich habe es tatsächlich nicht gedacht, dass es so schnell wieder geht. Ich habe im Sommer 2020, letztes Jahr, den Trailer zu The Bad Batch gesehen. Fand den auch ganz cool, aber war so, mal schauen, wie denn so die erste Folge wird. Jetzt haben wir die erste Folge gesehen. Und was soll ich sagen, Kevin? Ich freue mich riesig, dass wir darüber reden, denn diese erste Folge hat viel hergegeben.
Ich lache, weine so ein bisschen, weil einerseits ist es natürlich ein Riesenspaß, aber ich war davor auch so ein bisschen, oh, wollen wir das wirklich machen, über The Bad Batch reden, weil möglicherweise hat es jetzt nicht so den Stellenwert wie das Clone Wars Finale und The Mandalorian und so. Und das ist aber so viel Arbeit, sich vorzubereiten und die Nachbereitung und so. Gott, soll ich es wirklich tun? Und schon sind wir hier wieder hier vom Schicksal gefangen. Also, The Bad Batch ist ja am Star Wars Tag, den 4. Mai rausgekommen, ein besonderer Tag. Welchen Stellenwert hatte das für dich? Also dieses Wissen, die Serie kommt und sie kommt an diesem Tag.
Der Tag ist für mich selbst natürlich wichtig, oder wie für uns alle Star Wars-Fans, ist dick rot im Kalender anmarkiert und alle meine Freunde, auch die, die mit Star Wars gar nicht so viel an den Hut haben, kriegen alle ein May the Force be with you als private Nachricht von mir geschickt, ob sie wollen oder nicht. Dass jetzt The Bad Batch an diesem Tag rausgekommen ist, ist natürlich eine coole Sache, fand ich toll. Ich habe das aber eher so als Marketing-Move verzeichnet, denn es stehen ja viele Serien in der Pipeline, aber keine, die jetzt aktuell wirklich zeitgleich rauskamen. Deshalb dachte ich mir, der kommt 4. Mai, ist doch ein perfektes Release-Date. Ging dir das anders oder hast du da ganz viel hineininterpretiert in das den Tag?
Ich bin das anders angegangen als du. Also ich twitter nicht gleich so May the 4th be with you, weil ich kann das TH nicht aussprechen und wahrscheinlich kann ich es genauso schlecht schreiben. Nee, ich habe getwittert im Laufe des Tages nur zu einem emotionalen Ausbruch, den ich hatte, als ich dann The Bad Batch gesehen habe letztlich. Dazu später mehr. Ansonsten war der Tag für mich auch so ein bisschen unterbrochen dadurch, dass ich arbeiten musste und gar nicht so viel Zeit hatte zu gucken. Ich habe dann mir zwischendurch mal Zeit genommen und habe aber als erstes tatsächlich diese anderen Veröffentlichungen mir angeguckt, die Disney Plus an dem Tag gemacht hat. Diese Simpsons-Folge zum Beispiel und dieses Biomi und diese Rundflüge. Hast du da auch mal reingeguckt?
Ja, das habe ich auch gesehen. Vor allem dieses Biomi habe ich gesehen auf Disney Plus. Das hat mir wirklich gefallen. Das sind ja nur so ein paar minütige Szenen aus der Vogelperspektive von so, wie so einer Art Drohne, die über uns bekannte Planeten in einer weit entfernten Galaxis fliegt. Und besonders die ersten beiden Planeten, Hoth und Tatooine, haben mir sehr gut gefallen. Da sieht man dann den Krayt Dragon in der Wüste von Tatooine und den Sandcrawler und die Jawas schreien und ein Landspeeder begleitet uns da. Das hatte fast was Meditatives für mich. Fand ich sehr, sehr cool.
Ja, fand ich auch. Ich habe überlegt, bei dem nächsten Mal, wenn ich Gäste habe oder so, lasse ich das irgendwie so im Hintergrund laufen. So, oh, was ist denn das? Och, nichts. Aber das ist ja so ikonisch, darf man das sagen, das erkennt ja jeder, was da gezeigt wird. Hoth und Tatooine, das dürfte ja wohl jeder Mensch erkennen. Und jeder Mensch findet das cool. Das muss so sein.
Klar.
Aber wir wollten ja eigentlich gar nicht darüber reden. Wir reden über den Start von The Bad Batch. Hauptsächlich über die Episode Aftermath. Dieses Spielfilm Lange Teil, was am 4. Mai veröffentlicht wurde. Und ich spreche hiermit, liebe HörerInnen, die Warnung aus. Wir verraten, was in dieser Episode passiert. Also am besten erst angucken. Wie sprechen wir darüber? Wir formulieren erst so ein bisschen unseren Gesamteindruck, durchaus emotional, gehen dann in unsere Lieblingsmomente, was uns wirklich am besten gefallen hat und warum. Kommen dann so ein bisschen auf die großen Star Wars Themen, die diese Folge setzt. Gehen dann über in die Analyse, wie die Charaktere gezeichnet werden, wie die Story aufgebaut ist. Gehen dann weiter über die Machart, Regie, visuelles, Sound, Musik und dann hinten raus noch so ein bisschen besondere Momente, Action-Momente, Easter Eggs, Kanon-Dinge, die vielleicht neu sind oder wo es vielleicht Konflikte gibt. Und Stichwort Konflikte, Kritik fließt zwischendurch immer wieder ein, genau wie Lob und so. Aber jetzt möchte ich erstmal von dir hören, wie ist denn so dein Gesamteindruck von Aftermath? Hattest du Spaß damit? Hattest du so ein bisschen mäh oder fandst du das vielleicht sogar eher kritisch?
Ich war bisher gar nicht so gespannt auf diese Serie, denn in der letzten Staffel von Clone Wars wurde die Bad Batch ja eingeführt und ich fand die da schon sehr klischeebehaftet. Es gibt da ja diesen lauten Kraftprotz, den charismatischen Anführer, diesen cleveren Technikexperten, den verschwiegenen Sniper, also diesen Scharfschützen und den gutherzigen Freak, der dann ja in der letzten Staffel Clone Wars Teil der Truppe wurde. Und storymäßig habe ich mir auch irgendwie vorher schon gedacht, was soll denn da schon groß passieren in dieser Serie? Ne? Die Klone werden ja durch die Order 66, dem Imperator, komplett gefügig gemacht und irgendwann dann durch die Sturmtruppen ersetzt. Soweit mein naiver Gedanke. Aber hier passiert ja eine ganze Menge mehr in dieser ersten Folge schon. Denn unsere Bad Batch wird ja eben kein willenloses Werkzeug des Imperators. Und durch ihre Augen sehen wir dann ja voller Schrecken die ersten Stunden des Imperiums mit Admiral Tarkin, unserem alten Freund, will ich nicht sagen, aber unserem alten Bekannten.
Ist ein sehr guter Freund.
Okay, ja. Okay. Aber nicht nur Tarkin kriegen wir zu sehen, sondern wir kriegen auch die ersten Stunden der Rebellion zu sehen oder einer Rebellion mit unserem alten Freund, tatsächlich ein Freund, Saw Gerrera. Und wir lernen ja auch mit Omega einen jungen und weiblichen und etwas mysteriösen Klon, wie ich finde, kennen. Und damit ja auch die Kaminoaner. Cool, dass sie zurück sind. Cool, dass wir sie wiedersehen. Aber die scheinen ja auch hier so eine ganz eigene Agenda zu verfolgen. Auch das alles mysteriös und, was soll ich sagen, ne, insgesamt ein weiteres Puzzlestück in der Star Wars Timeline, das sehr, sehr vielversprechend mit dieser ersten Folge eingeleitet wird und ich freue mich darauf und ich habe bisher echt einen positiven Gesamteindruck.
Das klingt ziemlich konfliktfrei und du scheinst eine Menge für dich kanonmäßig daraus zu ziehen, das ist doch super.
Ja.
Mir ging das anders und es hat sich aber entwickelt. Mein Gesamteindruck hängt damit zusammen, wie ich diese Folge geschaut habe. Also es war irgendwie so früher Nachmittag oder so. Ich habe die ersten 12 Minuten geschaut und war dann empört. Ich muss das so knallhart sagen, ich war richtig verärgert. Das ging damit los, dass ich erst so milde beunruhigt war, als der Erzähler Tom Kane uns da so erzählt, On the Planet Color, Jedi Master, Depa Bilaba. Da habe ich schon gedacht, die werden doch jetzt nicht Order 66 zeigen aus der Sicht von Depa Bilaba und Caleb Doom, also dem späteren Kanan Jarrus, weil die Geschichte, die gibt's ja schon in den Comics und ich habe auch eine Podcast-Folge darüber gemacht und so. Und wieso sieht das jetzt hier so anders aus als im Comic? Der Schnee, die Klontruppen, wo ist das Lagerfeuergespräch zwischen Caleb Doom und der Pabilaba? Und dann sehen wir wirklich die Order 66 aus Sicht dieser beiden. Und ich finde, dass aus deren Sicht so viel schwächer als im Comic. Das tut mir richtig leid. Und während ich da so sitze auf der Couch und das sehe, die ersten 12 Minuten, merke ich so an mir, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren auf das, was da sonst so passiert. Storymäßig, visuell. Das war ja offensichtlich eine Granate, was sie da auf dem Bildschirm gepackt haben. Visuell, ganz toll. Aber ich war überhaupt nicht in der Lage, das zu sehen, zu wertschätzen. Und deswegen habe ich erstmal eine Pause gemacht. Da saß so ein kleiner Obi-Wan Kenobi auf meiner Schulter, der hat gesagt, Junge, jetzt beruhig dich erstmal, atme mal durch. Und dann bin ich rausgegangen, habe erstmal Sport gemacht und habe später weitergeguckt, so im Laufe des Tages in 2 Portionen, weil ich noch zur Arbeit musste und so, musste ich das dann um 1 Uhr nachts zu Ende gucken und so. Also es war sehr fragmentarisch, aber dabei hat sich dann meine Haltung zu dieser Folge sehr entwickelt. Also von meinem ersten total empörten Eindruck war ich dann am Schluss bei, wow, dieser Serienstart, der ist exzellent. Also die Charaktere gehen tiefer, als ich erwartet hatte, vor allem Hunter. Ich finde die Geschichte solide aufgebaut und dass man sich eine ganze Spielfilmlänge Zeit nimmt, um die Konflikte in Stellung zu bringen. Das haben wir ja auch bei The Mandalorian immer so geschätzt, du und ich, ne? Dass man sich Zeit nimmt, um die Beziehung zu entwickeln und so. Ja, und hier dann diese starken Antagonisten Crosshair und Tarkin, wie die aufgebaut werden. Der Sound ist klasse. Die Musik fand ich faszinierend. Und dann zeichnen sich für mich auch noch so interessante Handlungsstränge und richtige Dramen ab, wo man nicht unbedingt mit zu rechnen war. Zum Beispiel, wer genau ist Omega? Was genau führen da die Kaminoaner im Schilde? Zumal man erahnen kann, dass es für Kamino nicht so richtig gut ausgeht unter dem Imperium. Das ist alles super. Es ändert aber nichts daran, dass ich diesen Konflikt am Anfang hatte mit Kanan und Depa Bilaba. Das bleibt. Und ich bin irgendwie froh, dass du das nicht hattest. Das war so meine Hoffnung beim Gucken, dass ich einer von wenigen bin, die das stört. Dich hat das gar nicht gestört, ne?
Ja, richtig. Ich kenne den Comic gar nicht. Ich habe deine Podcast-Folge dazu natürlich gehört, aber ich erinnere mich auch nicht mehr an alles und du musst mir da später auf jeden Fall nochmal auf die Sprünge helfen, wo denn da die Unterschiede zwischen Comic und jetzt der Folge sind. Also es war jetzt, wenn ich das richtig so raushöre, eher ein holpriger Start, der dann doch aber etwas besser wurde im Laufe des Schauens für dich. Okay.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin super zufrieden damit. Ich bin nicht begeistert, aber ich finde es sehr, sehr gelungen, dieses Ding. Lass uns auf diese Kanan-Konfliktgeschichte später eingehen. Lass uns tatsächlich jetzt mal so ein bisschen bei unseren Lieblingsmomenten bleiben und später zoomen wir dann raus in die Analyse und in den kritischen Teil. Was ist denn dein Lieblingsmoment? Konntest du dich für einen entscheiden?
Ja, so einen richtigen Lieblingsmoment, den habe ich in dem Sinne gar nicht. Das ist eher eine Passage in dieser Folge, die mir sehr gefiel. Die fängt so eine ganz bestimmte Stimmung ein, die sich durch die ganze Folge hinweg zieht, aber da beginnt das so für mich so richtig. Nach diesem 13-minütigen Intro der Folge auf Color sehen wir ja, wie unsere Truppe auf Kamino ankommt. Und dabei kriegen wir gezeigt, wie sehr sich die Lage innerhalb der Klontruppen nach der Order 66 der Jahre geändert hat. Ne? Das Shuttle des Bad Batch, das tritt aus dem Hyperraum aus und nimmt Kurs auf Kamino. Und wir kriegen da dieses Gespräch zwischen Hunter und Crosshair mit, über die Geschehnisse kurz zuvor auf Color. Denn Crosshair stellt ja die Frage, ob der Jedi-Padawan, Caleb Doom, auf Color wirklich diese Klippe runtergestürzt ist. Und Hunter weicht ihn dann so aus und verlässt dann auch dieses Gespräch.
What? You sure that Padawan died when he fell?
Sure, I'm sure. Why?
Well, usually when someone falls, you look down, not across.
Well, some of us don't like to watch.
Und da werden wir schon mal mit so einem Gefühl zurückgelassen, in dieser doch so eingeschworenen Truppe, da scheint es interne Spannungen zu geben. Nicht so richtig gut in dem Zusammenhang jetzt. Und dann dringt ja das Shuttle durch die Gewitterwolkendecke von Kamino und wird von zwei dieser Wee-Wings, diese Alpha 3 Nimbus Fighter, so heißen die, glaube ich, eskortiert. Das sind ja diese Vorgänger der klassischen TIE Fighter, die wir alle kennen. Und die wollen dann auch direkt einen Zugangscode von der Bad Batch haben, worüber die sich nur wundern können. So von wegen, ja, die müssen uns doch eigentlich kennen. Was wollen die denn jetzt, so einen Zugangscode? Irgendwie verschärfte Sicherheit hier auf einmal, okay.
Unidentified Transport. Transmit your clearance code.
Clearance Code? Now they know who we are. Must be a protocol drill.
Und dann sehen wir, dass das Shuttle im Hangar landet und unsere Truppe ist sehr erstaunt darüber, dass diese rot-weißen Shock-Trooper da im Hangar am Rummarschieren sind. Das sind ja die Trooper, die eigentlich so wichtige Regierungsgebäude auf Coruscant bewachen. Und einer von denen informiert dann die Badge darüber, dass der Krieg vorbei ist.
General Grievous was defeated on Utapau. The Separatist leadership has collapsed. The war is over.
Und in dem Moment wird ein oder eine Jedi verhüllt von einem Leichentuch vorbeigetragen. Dabei meine ich ganz kurz die Anfänge des Force-Themas zu hören. Wir gehen ja später nochmal auf die Musik ein, aber so dieses Thema flammt so langsam auf und dann wird es aber durch das Fallen des Lichtschwerts des Leichnams unterbrochen.
Is there a problem?
No problem.
Die Shocktrooper fragen dann nur so ganz schroff, gibt's hier ein Problem? Und in diesen beschriebenen Szenen wird uns gezeigt, dass es in dieser Kloneinheit 99 interne Spannungen gibt, dass die Sicherheitsprotokolle offenbar extrem verschärft wurden und dass generell nicht mehr viel von dieser Kameradschaft und der Brüderlichkeit der Klontruppen übrig ist, die wir ja über die ganzen Clone Wars Staffeln so kennengelernt und ja auch lieben gelernt haben. Da wird ein toter Jedi vorbeigetragen, wahrscheinlich ein General, der mit den Klonen in die Schlacht zog, und dieser Shocktrooper, der bölkt unsere Jungs mit, gibt's ein Problem an. Also da wird eine Stimmung kreiert in diesen paar Szenen, die ich hier gerade beschrieben habe, so von Unbehagen, von Düsternis, und wir sehen das ja alles durch die Augen der Bad Batch. Wir sind ja schlauer als die, wir wissen ja im Grunde, was in Zukunft passieren wird mit all den Klonen. Aber wir fühlen hier so richtig mit, das Gewitter von Kamino, die Blitze zucken da, die sind sich da schon uneins über diesen Befehl, den es da auf Color gab. Dann sind diese Shocktrooper, die da so rumblöken, das ist gar keine eingeschworene Truppe mehr, die Klone, die führen alle nur noch so die stumpfen Befehle aus. Das war so eine ganz bedrückende Stimmung, die sich da auf mich gelegt hat. Ich fand das ganz, ganz toll. Und Kevin, du erinnerst dich, wir haben mit Felix die letzte Clone Wars Staffel ja besprochen und ich war damals noch naiv und habe behauptet, oh, das ist so der Animationsstil, das erinnert mich alles an so eine Kinderserie. Mittlerweile bin ich ein anderer und kann sagen, hier Bad Batch, ähnlicher Animationsstil, aber das ist wirklich eine ganz düstere Angelegenheit, die wir uns hier angeschaut haben und ein sehr, sehr ernstes, packendes Thema, das hier direkt aufkommt.
Wobei es auch immer durch heitere Momente dann unterbrochen wird, ne, und sehr bunte Momente, und das entwickelt sich im Laufe der Serie auch noch eher so weiter. Aber du hast recht, das habe ich auch so erlebt. Diese bedrückende Stimmung des Umbruchs, das ist ein Riesenthema offensichtlich in dieser Serie, ja, und in, ja, dieser ersten Folge ganz sicher. So die Umbruchssituation, Ende der Klonkriege, Start des Imperiums und die Brüderlichkeit, die so selbstverständlich war zwischen den Klonen in The Clone Wars, ist größtenteils weg, und das bisschen, was noch da ist, ist fragil und in Gefahr und muss behutsam behandelt werden, um gerettet zu werden. Das sieht man innerhalb dieser Bad Batch.
Was war denn dein Lieblingsmoment?
Es war schwer. Also ich habe mich erst kurz vor unserer Aufnahme entschieden, was ich eigentlich nehme. Habe mich dann entschieden für eine Situation vor dem Finale auf Kamino in der Zelle. Das ist da, wo alle eingesperrt sind und sie auch schon Omega in der Zelle getroffen haben. Der Moment, als Crosshair sich da so in Rage redet.
Every choice you've made since Kala has been wrong. First the Padawan, then Guerrera. You're becoming a liability.
We can debate my choices later. For now, let's focus on getting out of here.
Der wirft Hunter vor, der habe nur falsche Entscheidungen getroffen. Und alle rum sehen das auch, dass Crosshair so richtig wütend ist, aber keiner geht auf ihn ein. Hunter sagt sogar, wir besprechen das später. Und dann kommt Omega. Die setzt sich zu Crosshair und sagt,
You're angry.
You are angry. Das finde ich so ein super Moment, weil das so bilderbuchhaft steht für Situationen, die wir auch kennen. Situationen, wenn Leute sauer sind und man möchte irgendwie wieder Zugang zu denen bekommen. Irgendwie die Ehefrau ist sauer, der Partner ist sauer, wie auch immer. Du möchtest irgendwie wieder Connection haben zu dem. Und der beste Weg dafür ist, finde ich, genau das, was Omega da macht. Erstmal ruhig bleiben und den Gefühlszustand des anderen anerkennen. So wie sie das macht, du bist wütend. Man sieht auch, dass Crosshair dadurch dann breiter ist als vorher, überhaupt mal mit Omega zu sprechen. Der hat ja vorher immer gesagt, ach, das Kind da, was hört ihr auf das Kind? Aber jetzt hat Omega mal eine Tür zu ihm aufgemacht, auch nur eine kleine Tür. Und dann kommt dieser magische Moment, wo sie sagt, ich weiß, was du tun wirst, und ich weiß auch, es ist nicht deine Schuld.
I know what you're going to do, but please don't.
What do you know?
I know it's not your fault. You can't help it.
Und dabei legt sie Crosshair die Hand auf die Schulter. Das ist so ein Moment für mich purer Empathie. So ein Moment des Brückenbaus zwischen zwei total gegensätzlichen Fraktionen in dem Moment. Und ich finde es so wichtig, dass Star Wars sowas zeigt. Weil genauso wie Omega das macht, kann man anfangen, Konflikte zu lösen. Erstmal das Gefühl des anderen nicht bewerten, schon gar nicht abweisen, so, das stimmt nicht, was du da sagst, sowas nicht, sondern einfach mal anerkennen, aussprechen, so, ey, du bist wütend. Dieser Schritt ist dann der Anfang einer möglichen diplomatischen Lösung. Und ich finde es toll, dass Star Wars sowas immer wieder macht. Und ich finde, Star Wars macht das auch öfter, als man vielleicht denkt, dass es uns Schablonen zeigt für unser tägliches Leben. Wie verhalte ich mich in Situation XY? Ich denke da an Luke Skywalker in Episode 6, als der als Hologramm vor Jabba tritt und sagt, seid gegrüßt, erhabener Jabba, gestattet mir, mich vorzustellen. Ich bin Luke Skywalker, Jedi-Meister und ein Freund von Captain Solo. Wenn man das so strukturell auseinander nimmt, dann hat man fast eine Struktur für ein Anschreiben, für eine Bewerbung. Ich stelle mich vor und sage jetzt mal, woher habe ich erfahren von der Gelegenheit, mich hier zu bewerben? Also was ist mein Bezug zu deinem Unternehmen sozusagen? Genau das macht Luke hier mit Jabba, Freund von Captain Solo. Das ist ein klassisches Ding für so eine Bilderbuchschablone. Was viel Jüngeres war jetzt in The Mandalorian Staffel 2, als Din und Grogu ganz am Schluss, du weißt schon, ganz am Schluss.
Ja, ja.
Das ist Bilderbuch für mich, für ich, in dem Fall Din Djarin, stelle die junge Generation vor die Wahl. Ich schubse sie nicht, ich gebe ihr Optionen. das macht Din Djarin da. Und das war so ein Bilderbuchmoment für sowas. Und so ein Bilderbuchmoment habe ich hier auch mit Omega in The Bad Batch. Und das ist ein Grund, warum diese Serie mein Herz greift und zupackt und wahrscheinlich so schnell auch nicht mehr loslässt, trotz aller Konflikte, die ich damit habe. Weil hier ist Star Wars wieder so wertvoll, wie ich es am liebsten habe. Kombiniert mit all dem Spaß und der Action, die auch wichtig sind, die alleine aber nicht reichen. Und deswegen ist das meine Lieblingsszene. Hast du die ähnlich erlebt oder anders?
Ich habe die Szene auch so erlebt. Ich fand die auch ganz, ganz toll. Du hast sie ja eben so als empathisch beschrieben, wie Omega da war, als sie gesagt hat, ich weiß, was du tun wirst und es ist nicht deine Schuld, du kannst nichts dafür und so. Da habe ich irgendwie gedacht, ja, ist das Empathie oder steckt da mehr dahinter? Omega ist ja schon ein mysteriöser Charakter. Wir gehen da später drauf ein. Wie gesagt, ich kann die Szene gut nachvollziehen. Das war auch für mich eine ganz tolle Szene, über die ich dann auch noch sehr viel nachgedacht habe, was das so zu bedeuten hat.
Hattest du in deinen Momenten, Lieblingsmomente noch andere zur Wahl, die du vielleicht auch an Platz 1 gesetzt hättest und dich dann umentschieden hast?
Ja, ich fand tatsächlich das Aufeinandertreffen der Bad Batch mit Saw Gerrera auf diesem Dschungelplaneten, das fand ich ziemlich cool da in der Nacht. Und als Saw Gerrera den Plan des Kanzlers, beziehungsweise jetzt des Imperators, er ziemlich schnell begriffen hat.
With the Jedi decimated and the clone army under his command, Palpatine will have control over the entire galaxy, unless we stop him.
The war is over.
Die Bad Batch steht denn da und die verstehen irgendwie kaum die Welt noch und versuchen dann noch, ja, aber die Jedi, die haben ja das war ja ein Attentat auf den Kanzler, die haben ja Hochverrat begangen. Und Crosshair versucht dann da auch nochmal die Sache zu relativieren, aber der Saw Gerrera, der ist ja einfach ein abgebrühter Kerl, der lässt sich ja jetzt von seinem Weg in keinster Weise abhängen. Wir kennen ja auch zum Großteil seinen weiteren Werdegang und ich fand das sehr, sehr cool, den hier wiederzusehen.
Ich wollte noch hervorheben, weil ich ja so einen großen Moment der Empathie hervorgehoben habe. Es gab auch Action-Momente, die mich begeistert haben, als im Gefecht während dieses Kampftests auf Kamino gegen die Dark Trooper Crosshair ruft.
Wrecker, Knife!
Und dann fliegt dieses Messer da durch den Raum und Crosshair lenkt es mit einem gezielten Schuss in die Droiden rein. Also das ist pure, direkte, innovative Wow-Action. Und das hat richtig Spaß gemacht, das zu sehen. Gleichzeitig kriegen wir da auch nochmal gezeigt, wie wichtig dieser Crosshair auch für das Team ist, weil sie gewinnen ja letztlich den Kampf nur, weil er dieses Manöver abzieht. Die anderen sitzen da in der Falle und er hat den Überblick über die Situation und gibt dann die richtige Anweisung. Und dass Crosshair dann später die Seite wechselt, wiegt durch solche Momente umso schwerer. Weil wir hier nochmal sehen, A, der ist cool für Action und B, der ist für die Integrität dieses Teams so wichtig, dass das Team Erfolg hat. Deswegen wirkt sein Verlust hinterher gravierender. Womit wir bei Themen sind. Ich finde es ja immer wichtig, auch so mal auf die großen Themen zu setzen, die solche Serien platzieren. Wir hatten eins schon angesprochen in deiner Lieblingsszene. Es ist die Zeit des Umbruchs. Also der Klonkrieg ist vorbei und wir gehen über in das Imperium. Und wie verhalte ich mich als Wesen in einer Zeit des Umbruchs, ist für mich ein wichtiges Thema in dieser Folge. Das setzt diese Episode schon im Intro. Weißt du noch, dieses Logo von The Clone Wars ist ja da eingeblendet, wie im Clone Wars Finale in Rot.
Ja.
Dazu dann diese militärisch anmutende Perkussion, diese Snare Drums. Und dann brennt dieses Logo so weg. Wird zu The Bad Batch. Symbolisch im Bild wird das Alte weggeflammt und die aus dem Alten hervorgingen, müssen sich so in Funken und Rauch irgendwie zurechtfinden. Da schon eine ganz tolle Bildsymbolik. Und wir sehen das aus den Augen der Bad Batch, wie dann auch die Republik zum Imperium wird und wie sich die regulären Klone dabei verhalten. Das, was du angesprochen hast, sie töten die Jedi, sie jubeln, als Palpatine das Imperium ausruft. Das kriege ich einmal so im Bild gezeigt. Auf der einen Seite diese weißen, gleichförmigen, shiny Clones. Auf der anderen Seite dann die Bad Batch mit ihren verkratzten Rüstungen und ihr auch sonst sehr individuellen Optik. Sehr starkes Bild, als Palpatine da das Imperium ausruft. die ganzen Shinies jubeln und mittendrin Tech, der sich über deren Verhalten so wundert. Das kriege ich so bildlich gezeigt, ne? Wie verhalte ich mich in Zeiten des Umbruchs und wie nehme ich das Verhalten anderer wahr? Und ich kriege das auch in wörtlichen Auseinandersetzungen gezeigt, also gesagt. Echo fragt, Galactic Empire, wir sind doch Soldaten der Republik.
Galactic Empire? We're soldiers of the Republic.
Republic, Empire, what's the difference?
Und Crosshair antwortet, Republic, Empire, wo ist der Unterschied? Tech wirft dann noch ein, die Jedi ausrotten, das findet der zu krass, ja. Und Hunter vergleicht später auch, als sie von den Probe-Droid ausspioniert werden, hey, die Jedi haben das nie mit uns gemacht. Also hier in wörtlichen Auseinandersetzungen, was passiert hier eigentlich gerade und wie verhalten wir uns dazu? Und letztlich geht es dabei immer auch darum, welche Entscheidungen man trifft. Und um überhaupt informierte Entscheidungen treffen zu können, muss man seine Optionen sehen. Und die Bad Batch führt uns das hier vor, wie man das macht, wie man Optionen sieht. Zum Beispiel, als sie nach Onderon fliegen, genau dieser Schlüsselmoment mit Saw Gerrera, der dann sagt, wenn wir jetzt aufgeben und Palpatine die Kontrolle geben, war alles umsonst, wofür wir gekämpft haben. Alle, die wir verloren haben, sind umsonst gestorben.
If we give up now, everything we fought for, everyone we lost, will have been for nothing. I won't let that happen.
Saw denkt dann natürlich an Steela, seine Schwester, und direkt danach, nach diesem Moment, nachdem sie offen waren, dem Saw Gerrera zuzuhören, treffen sie ihre informierte Entscheidung. Wir gehen zurück nach Kamino und holen Omega. Das finde ich toll dargestellt. Wie verhalte ich mich in Zeiten des Umbruchs?
Kann ich gut nachvollziehen. Ich schlage deine ähnliche Kerbe, was die Star Wars-typischen Themen angeht. Ich habe das kleine Licht in der großen Dunkelheit genannt. Ja, wie gesagt, geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe ja bereits am Anfang in meinem Lieblingsmoment schon beschrieben, wie düster und bedrückend die Stimmung da auf Kamino nach der Order 66 aussieht. Die Klone sind nicht wiederzuerkennen und wirken wie kaltherzige Droiden. Die Bad Batch wird von ihren einzigen Brüdern beschimpft und abwertend behandelt. Aber durch Omega scheint ja ein kleines, freundliches Licht in dieser kalten Dunkelheit dieser ganzen Klone. Wir werden noch genauer auf Omega eingehen, aber die ist ja total freundlich zu unserem Trupp.
My name's Omega. I was wondering when you guys would come back.
You know who we are?
Die will dazugehören, die lässt sich nicht unterkriegen und das zahlt sich ja aus, denn am Ende der Folge schafft unsere Bad Batch es ja mit Omega zu entkommen. Und diese klassische Star Wars Botschaft, wenn viele der Dunkelheit verfallen, dann schließ dich mit den wenigen, die an das Licht glauben, zusammen. Dieses gleiche Schema, das sehe ich ja auch in Luke und später dann sogar auch in Han, die ja auch in einer Welt der Dunkelheit aufwachsen, die spüren umherum, ihre Umwelt ist kalt, die ist feindlich, es herrscht eine große, übergeordnete Bedrohung durch das Imperium in dem Fall da. Und Luke erkennt sehr schnell, ich muss mich mit den wenigen zusammenschließen, etwas dagegen unternehmen. Han schafft es dann auch, wenig später diesen gleichen Gedanken zu fassen. Und das sehe ich auch in Rey, besonders auch in Finn, der ja auch schnell bemerkt, dass er zu einem Verein da gehört, zu der Ersten Ordnung, die definitiv tief, tief, tief drin in der Dunkelheit stecken und der da raus möchte und seinesgleichen sucht. Und ich sehe das hier auch besonders in Omega auch. Die hat da überall diese ganzen Klone, aber sie fühlt sich dann besonders ja zu der Bad Batch sehr verbunden, weil die ja genau wie sie so manipulierte Klone sind. Und sie wird ja am Anfang dann nur, erfährt sie Abneigung von denen. Die wollen sie ja gar nicht aufnehmen. Hunter sagt ja auch, dein Platz ist ja gar nicht hier bei uns und so. Aber sie bleibt hartnäckig und bleibt dran und das rettet am Ende dann ja sogar den Tag.
Ich finde, sie reiht sich ein, wie du gesagt hast, in eine lange Reihe von Leuten wie Luke Skywalker und anderen Jungen wie Ahsoka. Jugend steht in Star Wars für Hoffnung. Das ist ja auch das, was George Lucas immer gesagt hat, remember to give hope to kids. Und das macht Omega hier an dieser Stelle. Ne? Sie repräsentiert die Jugend, die für Hoffnung steht. Du hast gesagt, für das Licht. Und da verbindet sie auch sich mit anderen Themen wie Individualität. Also man muss Individualität erkennen. Man muss sie als wichtig anerkennen, wertschätzen.
My name's Omega. I was wondering when you guys would come back.
You know who we are?
Hunter, Echo, Tech, Wrecker and Crosshair.
Gleichzeitig müssen Individuen auch zusammenarbeiten, so wie die individuellen Stärken der Bad Batch zusammenwirken, damit sie dann gemeinsam was Großes schaffen, ihre kleinen Schlachten gewinnen oder noch größere Sachen. Das ist auch verbunden mit Omega, genau wie dieses Thema nächste Generationen oder überhaupt alle, die um mich herum sind, muss ich wertschätzen. Ich muss vorsichtig sein. Ich muss rücksichtsvoll sein. Hunter, der kümmert sich ja am Anfang um Caleb Doom. Hunter kümmert sich später um Omega. Den meisten in der Bad Batch sind auf Onderon die Zivilisten nicht egal, die alte Frau und die Kinder. Auf der anderen Seite, völlig im Kontrast dazu, das Imperium macht das Gegenteil. Tarkin schert sich nicht einen Deut um die einzelnen Soldaten in seiner eigenen Armee. Auf Kamino befiehlt er ja in dieser Trainingssimulation, auf diese echte Munition da umzuschalten. Und wir kriegen auch nochmal visuell sehr ausdrücklich auf Kamino gezeigt, dieses geklonte Baby in der Nahaufnahme. Das erinnert uns daran, was Tarkin hier auch tut. Ja, die süßen Babys da auf Kamino, die sind mir egal. Wenn mir das passt, dann mache ich den Laden hier zu. Ist egal, was aus denen wird. Genauso wie Tarkin auch seine rechten Hände sozusagen, die Soldaten der Coruscant Guard, die schießen einfach den medizinischen Druiden da nieder. Also da ist überhaupt keine Wertschätzung im Imperium für andere Wesen, ganz anders als bei Omega und den weiten Teilen der Bad Batch. Das ist ein wichtiges Thema auch, was hier gesetzt wird. Und verbunden mit Individualität natürlich auch Identität. Wo komme ich her? Wie viel kann ich dafür, dass ich so bin, wie ich bin? Und wer will ich sein und was tue ich dafür? Was ich konkret meine ist, als die Bad Batch überlegt, wie es sein könnte, dass die Klone die Jedi getötet haben. Ja, wie kann das sein? Da erklärt Tech:
It's been well documented that the Kaminoans inhibited the cognitive functions of clones to engineer them to follow orders without question.
Es ist gut dokumentiert, dass die regulären Klone programmiert wurden, um ihr Verhalten zu hemmen. Da hält dann Wrecker dagegen: Mich programmiert hier keiner. Und später ja. Hat er diesen Outburst in der Kantine: Ich jag gern Sachen in die Luft, weil ich gern Sachen in die Luft jage.
I like to blow things up, because I like to blow things up! Got it?
Das ist irgendwie erstmal platt, aber da steckt ja drin eine gewisse Ignoranz, die vielleicht auch in uns stecken kann. Manchmal erkennen wir vielleicht nicht, wie sehr wir geprägt sind durch Dinge, die vor uns da waren, durch unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Kultur, unsere Erziehung, Medien. Und wenn man sich selbst verstehen will, und vor allen Dingen, wenn man sich dann auch ändern will, muss man vielleicht erstmal das erkennen. Ja, wo komme ich her? Was hat mich geprägt? Das verstehen und das akzeptieren. Und ich denke mal, dass da The Bad Batch erst den Anfang gemacht hat in dieser ersten Folge. Wer bin ich? Wo will ich hin? Und in Verbundenheit mit Omega wird das ganz toll funktionieren. Da bin ich mir ganz sicher. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass das gut funktioniert. Stichwort Omega. Lass uns jetzt mal auf die Charaktere gucken. Konntest du für dich so eine Art Lieblingscharakter identifizieren oder ist das jetzt zu viel verlangt?
Das ist noch zu viel verlangt. Nach dieser ersten Folge habe ich schon Hoffnung, oder was heißt Hoffnung? Das ist ja bestätigt im Grunde, dass diese stereotypische Truppe da um die Bad Batch, die sind ja mehr als nur diese einfachen Verschnitte der Muskelprotz und der Scharfschütze und so, sondern die haben ja alle schon noch einen tieferen Werdegang. Bei Wrecker bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber bei den anderen meine ich zumindest zu erkennen, dass da noch viel mehr Charaktertiefe drinsteckt, besonders ja bei Hunter. Aber um jetzt zu sagen, wer da mein Liebling ist, da ist es noch zu früh für, da muss ich jetzt noch die Serie weiterschauen. Ja, du hast ja Hunter auch schon angesprochen, der ist ja auch besonders charismatisch, ist der Anführer, ist aber auch noch nachdenklich und zumindest seine Gedankenwelt, wie sich die Klone nach der Order 66 verändert haben, kriegen wir noch am ehesten mit. Der behandelt den jungen Caleb Doom besonders gut, der behandelt Omega gut, will ich nicht sagen, er ist zumindest umsichtig mit ihr, weil er ja erst denkt, das ist hier gar kein Platz für dich.
Don't you have some places to be?
No. I'll stay.
Du bist hier bei uns nicht richtig aufgehoben. Dann wird er ja irgendwann eines Besseren belehrt. Und besonders sein Konflikt mit Crosshair ist ja ganz, ganz deutlich. Und Hunter ist ja eben scheinbar ein Klon, der ja auch den Inhibitor-Chip in sich trägt, der aber nicht ausgelöst wird. Bei Crosshair wiederum wird er ja zu einem Teil ausgelöst. Oder wie hast du das so erlebt?
Genau, so wird das erklärt, ne? Dass er in Teilen noch funktioniert. Und sie schaffen es dann später, das noch zu verstärken, dass er komplett funktioniert.
Genau, und das sprengt ja allerdings diese toll eingespielte Mechanik innerhalb dieses Teams. Du hast es vorhin die Integrität der Truppe so genannt. Die sind ja alle komplett aufeinander abgestimmt. Jeder weiß im Kampf, was der andere so tut. Und jetzt bricht uns Crosshair aus alledem komplett raus. Für mich war das auch wieder so ein Herzensbrecher zu sehen, wie diese eingeschworene Truppe dann ja doch nach und nach im Laufe der Folge immer weiter zerbricht. Spätestens an dem Punkt, als den Crosshair denn da nochmal seine zweite Gehirnwäsche bekommt.
Ja, dieser Konflikt ist der Star für mich in dieser Folge. Du hast es gesagt am Anfang, dass die Clone Force 99 so ein bisschen aus ihren Rollenmustern, die noch da sind, aber so ein bisschen ausbricht. Und Hunter und Crosshair sind dafür beispielhaft. Also Hunter will den Padawan Caleb Doom am Anfang noch beschützen und erstmal herausfinden, was geht hier überhaupt vor sich, und macht dafür diese beruhigenden, vertrauensbildenden Gesten auch, wirft seinen Blaster weg, nimmt seinen Helm ab. Crosshair dagegen schießt erstmal auf den Padawan und begründet es damit, dass er Befehle befolge.
Come on down, kid. We're here to help.
No! Liar!
What are you doing?
Following orders.
Und er sagt dann diesen markanten Satz:
Good soldiers follow orders.
Den Satz, den wir in The Clone Wars so prägnant gehört haben von Tapp, als dessen Chip vorzeitig anschlägt und Tapp die Jedi Tipla tötet. Da sagt er auch: Good soldiers follow orders. Und als Tech dann rauskriegt, dass den Jedi Verrat vorgeworfen wird und dass alle Jedi getötet werden sollen, sagt Crosshair so: Das erklärt alles. Und Hunter sagt dagegen sinngemäß: Das erklärt nicht mal ansatzweise irgendwas.
It appears the Rex have been ordered to execute the Jedi.
What? Which Jedi?
All of them. They're saying the Jedi have committed treason.
That would explain things.
It doesn't begin to explain things.
Völliger Kontrast zwischen den beiden, wie die denken. Hunter hat also schon diesen noch wachen Geist oder schon wachen Geist. Er ist fähig, das zu erkennen oder in Frage zu stellen. Crosshair auf der anderen Seite ist auch nicht unfähig. Im Gegenteil, er erkennt ja durch seine Analyse, dass Hunter den Padawan nicht getötet hat. Der ist schon kompetent. Und es ist super, dass es uns hier gezeigt wird, denn so wissen wir im späteren Verlauf der Serie, das ist ein Antagonist, den wir ernst nehmen müssen, weil wir haben gesehen hier im Zusammenspiel mit den anderen, der kann was, der ist gefährlich. Und vor dem Wendepunkt der Geschichte auf Onderon haben Hunter und Crosshair noch einmal eine Debatte, in der sie die Argumente nochmal auf den Tisch legen, so fein säuberlich ausbreiten.
Why are we debating this? We need to complete the mission.
Wake up, Crosshair. They sent us to eliminate innocent civilians.
Who said they're innocent?
What's wrong with you?
Me? I'm following orders.
Exactly.
Those insurgents are plotting against the Emperor. If you don't have the stomach to do what needs to be done, then you're not fit to lead this squad.
Der eine sagt, Crosshair, wir müssen Befehle befolgen, wir müssen die Mission abschließen und wir müssen die Rebellen töten, die den Imperator bedrohen. Wobei er nicht Rebellen sagt, das ist auch noch wichtig. Und auf der anderen Seite sagen die anderen in der Bad Batch, das Imperium will, dass wir unschuldige Zivilisten töten. Aber wir dürfen nicht einfach nur blind Befehle befolgen, steckt da drin. Und zum Schluss haben Hunter und Crosshair diesen Showdown, der auch gefilmt ist als Showdown, mit so visuellen Motiven aus Showdowns im Western. Dieses typische Schnitt, Gegenschnitt, Nahaufnahmen der Augen und so. Sehr solides Filme machen. Und so wird alles in allem dieser Kontrast zwischen Hunter und Crosshair so aufgebaut und toll abgerundet, dadurch, dass sie immer wieder aufeinander prallen und immer wieder diese Debatte haben und immer weiterentwickeln. Und am Schluss kommt dieser Moment, wo sie nicht mehr können. Und da fand ich ein bisschen schade, dass das dem Crosshair so aufgezwungen wird, so dieser letzte Schritt weg von der Truppe. Da denke ich einerseits, schade, dass das nicht seine Entscheidung war, dass der sich selber entscheiden konnte, ich gehe jetzt weg, sondern dass das Imperium ihn sozusagen gezwungen hat. Auf der anderen Seite denke ich, es ist aber auch passend, weil das Imperium ist halt so. Es ist ein unterdrückendes Regime und es zwingt jetzt endgültig unsere brüderliche Truppe auseinander. Insofern finde ich die Entscheidung des Zwangs storytelling-technisch da doch irgendwie ganz gut. Wie hast du diesen Moment erlebt, diesen Zwangsmoment?
Ja, ich fand das auch sehr, sehr intensiv und ich fand auch diesen Ausspruch, den Crosshair ja auch mehrmals verwendet, Good Soldiers Follow Orders, da wirkt er für mich tatsächlich eher wie so ein Droide. Das kommt nicht aus seiner Überzeugung, aus seinem Herzen heraus, sondern das wirkt wie so eine Audiodatei, die einfach so aus seinem Mund heraus abgespielt wird. Da merkt man richtig, wie dieser Inhibitor-Chip wieder so reinknallt. Und ich frage mich auch, ob Crosshair vielleicht ja irgendwann wieder sich von dem Inhibitor-Chip lösen kann und wieder er selbst sein kann, wenn man das so sagen kann. Also ich bin ja der Überzeugung, die Klone haben schon alle durchaus eine gewisse eigene Persönlichkeit. Und dieser Chip, der streicht diese Persönlichkeit und ersetzt sie komplett. Die sind wie benebelt, kriegen halt nur noch Stromimpulse, wie ein Droide sie hat. Und deren ganze Persönlichkeit wird ausgeblendet. Das ist ja auch das, was das Imperium immer verfolgt. Die Individualität soll möglichst zurückgedrängt werden und es geht nur noch um die Gleichmacherei des Ganzen und so. Und ich hoffe natürlich, dass Crosshair, der ja eigentlich ein guter Typ ist, der auch ein sehr kompetenter Kämpfer ist, irgendwann auch ein Happy End mit seiner Truppe findet. Und vielleicht schaffen sie es ja, ihn irgendwann daraus zu entführen. Ich gehe jetzt schon so ein bisschen in den Ausblick über, du merkst es, aber es gehört halt einfach auch zur Charakterentwicklung von Crosshair. Vielleicht schafft die Badges ja, ihn da zu befreien und dann, so wie das Ahsoka mit Rex gemacht hat, dass sie irgendwie seinen Chip entfernen können oder umprogrammieren können. Ich hoffe das sehr. Ich glaube aber, es nimmt hier alles kein gutes Ende, besonders für Crosshair. Was denkst du dazu?
Ich bin da zwiegespalten. Auf der einen Seite wäre es ganz herzergreifend, wenn am Schluss Crosshair irgendwie nochmal einen selbstlosen Moment bekommt, der es vielleicht möglich macht, dass zum Beispiel Omega entkommt. Das hätte was fürs Herz, aber es wäre auch irgendwie vorhersehbar und so ein bisschen Stereotyp. Es hätte genauso viel Charme für mich, wenn es keine Rettung gibt für den am Schluss, wenn die Düsternis des Imperiums da voll durchgreift, als Antrieb dann für Leute, die dann für die Rebellenallianz kämpfen und sich erheben. Das könnte genauso was sein, ja. Aus dem Leid und der Tragik der Klone entsteht dann auch so eine Art neue Hoffnung. Das hätte auch Charme. Also ich bin für beides zu haben, tatsächlich, ja. Womit wir beim Stichwort Omega wären wieder. Omega ist ja für viele, was ich so gelesen habe, der neue Star. Wie hast du die erlebt?
Die wird ja das erste Mal eingeführt bei dieser großen Ernennung des Imperiums, wo die ganzen Klone in der Halle stehen und die Projektion von Palpatine sehen. Und wir sehen oben auf dieser Aussichtsplattform, wo die Kaminoaner stehen und Tarkin steht, da steht ja auch Omega. Und sie schaut da in die Menge und sie scheint sich dann ja zu freuen, dass sie die Bad Batch sieht, weil sie ja durch ihre Arbeit in dieser medizinischen Abteilung ja auch weiß, dass die Bad Batch auch manipulierte Klone sind. Und sie ist ja auch so ein Klon. Da fand ich das dann sehr charmant, dass sie erstmal den Kontakt gesucht hat und unbedingt dazugehören wollte zu der Bad Batch. Sie wird den ja auch erstmal abgelehnt, besonders von Hunter. Der sieht ja ihren Platz gar nicht bei ihr. So ein kleines, zartes Mädchen in dieser Special Forces hat die ja gar nicht in dem Sinne zu suchen. Aber ich fand das nach wie vor sehr charmant, dass sie dabei geblieben ist. Und sie beweist sich denn ja immer und immer wieder. Sie ist denn ja diejenige, die im Endeffekt aus dieser Zelle ausbrechen kann und den Hebel umlegt, dass der Rest der Truppe da auch rauskommt. Und sie ist denn ja am Ende auch diejenige, die Crosshairs Scharfschützengewehr ihm aus der Hand schießt, sodass denn die Badge entkommen kann. Also sie ist nicht nur klein und charmant und irgendwie hilfsbedürftig, sondern sie überzeugt ja auch auf ganzer Linie. Nicht nur in Action, sondern du hast ja deinen Lieblingsmoment auch schon genannt. Sie ist ja auch sehr empathisch und mitfühlend, besonders im Gespräch zu Crosshair dann.
Da ist dann die Gefahr, dass wieder die Kritik aufkommt, die ist so ein Mary Sue-Charakter, also eine Frau, die alles kann. Das wird nicht so bleiben. Wer schon weiter in die Serie reingeguckt hat, weiß das, dass die auch Schwächen hat und so ein bisschen nerdig daherkommt und die typischen Nerd-Schwächen teilweise auch hat. Will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber was jetzt hier entscheidender ist, was du gesagt hast, dieser Faktor, den sie reinbringt in die Bad Batch, das ist ein starker Kontrast, der Pep reinbringt in diese Truppe. Sie ist erstmal weiblich, sie ist jung. Sie hat einen viel kleineren Erfahrungshorizont als die und wirkt dadurch frischer. Was ich mich gefragt habe, sie scheint ja auch ein Klon von Django zu sein. Das ist ziemlich deutlich, ne? Zumindest die Augen, die Kopfform, die Physiognomie, das sieht alles diesem jungen Boba Fett recht ähnlich.
Genau.
Auffällig sind dann die blonden Haare, die sie so nach hinten trägt.
Ja. Und genau, lass uns da bitte nochmal kurz weiter drüber spekulieren. Diese blonden Haare, die auch so in dieser Spitzenform so nach hinten laufen. Ich sehe da ja auch irgendwie so eine gewisse Ähnlichkeit zu Palpatines Frisur. Mhm. Siehst du die auch oder denkst du, Lasse, das ist nur wirklich weit hergeholt?
Ja, das kann man rein interpretieren, aber lass uns jetzt nicht diesen Pfad runtergehen, dass Palpatine seine DNA da hat reinmixen lassen und so. Ich weiß nicht.
Das nicht unbedingt, aber wir können ja durchaus schon spekulieren, warum existiert die überhaupt? Sie ist ja ein Klon, ein weiblicher Klon von Django. Warum gibt es denn auf einmal weibliche Klone? Also ich freue mich da sehr drüber, Aber bisher gab es ja immer nur die männlichen Klone. Und Omega ist ja auch der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Ist sie jetzt der allerletzte Klon von Django und das ist ein weiblicher? Warum ist das so? Hast du denn eine Idee zu?
Die Frage dabei ist, was ja offenkundig ist, warum hat sie diese Gabe, Dinge vorherzusehen? Ist das mehr als die Tatsache, die Tech hervorhebt, dass sie ein Enhanced Clone ist und deswegen haben sie auch Enhanced Perception irgendwie? Ist die vielleicht besonders machtsensitiv? Wir wissen ja, dass die Macht alle Lebewesen verbindet und alle beeinflusst und manchmal beeinflusst sie Dinge, ohne dass Lebewesen es bemerken. Denk an diesen Moment im Clone Wars Finale, als Ahsoka auch Rex ein bisschen näher an die Macht heranführt, als sie da mit ihm betet, I'm one with the Force and the Force is with me. Da hat auf einmal der Rex einen Machtmoment, angeleitet durch Ahsoka. Rex, ein Charakter, wo man das nie vermutet hätte, dass der in irgendeiner Form machtsensitiv ist. Aber auch da öffnet sich diese Tür für ihn in eine größere Welt. Und vielleicht haben die Kloner auf Kamino es ja geschafft, bei Omega diese Seite stärker auszuprägen, machtsensitiv zu sein. Das ist jetzt ein großer Sprung nach vorne, der sehr gefährlich ist, finde ich, weil das ist ja das, was die Sith auch schon lange probieren, die Midichlorianer zu manipulieren und sowas. Ich will gar nicht so weit gehen und will mich da auch überhaupt nicht festlegen. Ich finde, die Frage bleibt, warum sie von Nala Se so sehr protegiert wird. Ist sie für die Kaminoaner irgendwie ein Schlüssel zum Überleben letztlich? Hängt das irgendwie mit diesen Enhanced Perceptions, mit Machtsensitivität zusammen? Das finde ich jetzt noch zu gefährlich, darüber zu spekulieren. Was ich viel handfester fand, ist diese Abstimmung von Django. Da höre ich sogar in ihrer Stimme diesen offen neuseeländischen Akzent. Django Fett wird ja gespielt von Temuera Morrison, ein Neuseeländer. Und bei Omega höre ich, sie sagt nicht Tech, sondern sie sagt Teak.
Teak?
Und ich habe nicht viele Neuseeländer getroffen in meinem Leben, aber die ich getroffen habe, sagen nicht yes, die sagen yes. Teak. Ja, da habe ich beim Hören schon gedacht, vielleicht ist es eine Anspielung auf die Tatsache, dass Django-Schauspieler Temuera Morrison Neuseeländer ist. Und dann habe ich nachgeguckt, Omega wird gesprochen von Michelle Eng. Und aus welchem Land stammt Michelle Eng? Neuseeland.
Ich nehme an, aus Neuseeland. Ja,
Mensch. Es ist möglicherweise kein Zufall. Um nochmal so zu unterstreichen, Abstammung von Django Fett und so Dinge mit Palpatine und so, das geht mir zu weit. So, siehst du das anders?
Ich habe darüber auch spekuliert und ich komme da auch schnell an den Punkt, an dem du auch bist. Es gibt irgendwie noch zu wenig Informationen, um da wirklich irgendwie tief zu spekulieren. Klar, wir wissen aus den Sequels, Palpatine hatte immer die Absicht, irgendwie einen machtsensitiven Klonkörper von sich zu erzeugen. Und vielleicht hat er die Kaminoaner damit beauftragt. Aber warum sollten die dann einen weiblichen Klon hervorbringen? Es ist vielleicht das früheste Stadium dieses ganzen Prozesses und da muss noch viel Entwicklung kommen. In Mandalorian sieht man ja auch diesen Dr. Pershing mit dem kaminoanischen Abzeichen auf der Schulter, der da auch rumexperimentiert auf Navarro mit so Klonkörpern. Du hast völlig recht, das ist alles Spekulation und da erreichen wir es nichts, wenn wir da noch weiter irgendwie groß drüber diskutieren. Zumal hat Omega ja auch noch dieses Amulett, dieses Diadem, diese Krone, hilf mir bitte weiter, diese Brosche auf der Stirn, das ist ja dieses kaminoanische Schmuckstück auf jeden Fall. Also die ist ja nun sehr connected mit denen und ich bin drauf und dran zu sagen, sie ist eher vielleicht der Schlüssel zum Überleben für die Kaminoaner. Die werden ja im Grunde jetzt nicht mehr groß benötigt für den Imperator, denn die Klone sollen ja alle nach und nach ersetzt werden.
Das ist gut möglich. Mit dem Diadem geht sie noch auf eine besondere Art und Weise um in den nächsten Folgen. Und sie spielt noch eine andere Rolle für mich. Sie repräsentiert für mich was Wichtiges. Am Schluss steigt sie ja in das Raumschiff und bewundert diesen Sprung in den Hyperraum, erlebt das so zum ersten Mal. In ihren Augen spiegelt sich dieses Lichtspektakel des Hyperraumsprungs wieder. Das ist für mich eine Analogie zu allen jungen Leuten oder vielleicht auch nicht mehr so jungen Leuten, die zum ersten Mal Star Wars sehen. Zum ersten Mal Laserschwerter sehen, zum ersten Mal diese Raumschiffkämpfe, zum ersten Mal sehen, wie junge, normale Leute wie Luke, Ahsoka oder Rey sich erheben und sowas Großartiges tun, Führung übernehmen, das Herz dieser Geschichten und der Spaß. Und für mich ist dieses Wissen, dass da draußen immer wieder neue Menschen das für sich entdecken, dafür steht für mich auch Omega. Da musste ich dran denken, als sie sich so in dieses Raumschiff setzte.
Das war eine ganz, ganz schöne Szene, fand ich auch, wie sich der Hyperraum in ihren Augen gespiegelt hat. Und da dachte ich auch, ja, das ist die Magie von Star Wars.
Wobei ich mich mehr identifizieren konnte mit einem anderen, nämlich mit Tech. Tech finde ich einfach nur super. Die Art, wie der immer irgendwelche Fakten einwirft. Das ist auf der einen Seite total unterhaltsam. Auf der anderen Seite kriegt er so auch so die wichtige Rolle des Vermittlers. So, er stellt immer ausdrücklich klar, was gerade Sache ist und ordnet auch ein. Zum Beispiel auf Onderon. Hey, du bist Saw Gerrera. Du wurdest von Skywalker und Rex trainiert. So.
You're Saw Gerrera. Trained by Captain Rex and General Skywalker to fight for the Republic.
Ja. Da übernimmt er so die Art des Moderators und der integriert auch die Zuschauer, die das vielleicht gerade nicht auf dem Schirm haben oder dieses Detail von Star Wars nicht auf dem Schirm haben. Das finde ich super. Tech ist klasse. Und Wrecker, das hattest du gesagt, der ist schon erstmal so der Starke und der etwas Dümmliche. Und hier kriegt er halt zusätzlich noch dieses Image des sanften Riesen rein, der dieses Kuscheltier hat, diese Tuka-Puppe. Das ist jetzt nicht weniger Stereotyp so. Und sein Humor ist auch relativ durchschaubar. Aber ich fand es jetzt nicht zu viel. Aber ein bisschen hat der Wrecker für mich auch noch gewonnen. Echo dagegen bleibt für mich dazu im Vergleich ziemlich blass. Der hat zwar ähnlich wie Hunter die Haltung, dass es falsch von den Klonen war, die Jedi zu töten. Er sagt das ja in den Baracken.
None of this makes sense. Those clones served alongside General Balaba for years. How could they turn on her like that?
Diese Klone haben jahrelang mit General Balaba gekämpft. Wie konnten sie so einfach töten? Wie konnten sie sich so einfach gegen sie wenden? Bemerkenswert bei Echo finde ich aber, dass er ausdrücklich als Cyborg tituliert wird. Und da gehen bei mir immer gleich die Lichter an, so Cyborg, Darth Vader, General Grievous sind ja berühmte Cyborgs in Star Wars. Mehr Maschine als Mensch, diabolische Maschinen. Aber hier haben wir einen Cyborg, der in seinem Dasein als Maschine und mit seinen damit verbundenen Wunden nicht bitter und böse geworden ist, sondern der einen neuen guten Zweck gefunden hat. Und das scheint so zu sein oder zumindest sehr offen dafür, einen guten Zweck zu finden. Und da hat Echo für mich noch viel Potenzial, das jetzt so in dieser Anfangsfolge noch nicht ausgeschöpft ist. Aber lass uns nicht nur über die Guten reden. Wir haben noch nicht genug über Tarkin gesprochen, finde ich. Wie toll der ist.
Ja,
was für eine geile Wahl das ist, den als Antagonisten zu setzen. Wie der inszeniert wird am Anfang. Erstmal visuell wird er so eingeführt, wie Darth Vader oder der Imperator normalerweise eingeführt werden mit der Landung eines Shuttles. Das sind auch die gleichen Einstellungen, wie dieses Shuttle da landet und in den Hangar fliegt. Wie da die Rampe runtergeht und dann der Rauch. Und die Situation, als der mit Premierminister Lamassu zusammensitzt, das ist das gleiche Setup wie Obi-Wan Kenobi in Episode 2 auf Kamino, wie der da mit Lamassu in diesem Raum zusammensitzt, in diesen Löffelsesseln. Symbolischer kann eine Szene nicht sein für diese Serie. Tarkin, der wie kaum ein anderer steht für die klassische Trilogie, baut jetzt hier eine Brücke zu der Prequel-Ära. Also die Figur, die für die Transition von der Republik zum Imperium steht. Dieser Mann, ey, mit diesem kalten Herzen. Und ich finde das akustisch auch so toll, als der Tarkin auf Kamino ankommt, setzt der Komponist Kevin Kiner ein musikalisches Thema mit einem Motiv aus dem Imperator-Thema. Das unterstreicht für mich, dieser Tarkin, der ist jetzt hier, um den Willen des Imperators umzusetzen.
Ja, klar, stimmt.
Super, ne? Und inhaltlich ist er so fies, mit Seiten, die ich auch nicht unbedingt bei ihm auf dem Schirm hatte, so wirtschaftlich so fies. Lamassu führt ja an, wir haben doch einen Vertrag. Und Tarkin hält dann dagegen, euer Vertrag bestand mit der Republik, die existiert nicht mehr.
With the war at an end, the need for future clones is being questioned.
Our contracts stipulate the continued production.
Your contracts were with the Republic, which no longer exists.
Stell dir mal vor, so, du bist Commerzbankkunde und dann sitzt du bei der Commerzbank und sagst so, aber ich habe doch hier ein Konto mit 1000 Euro, was ist denn das? Und der Typ bei der Bank sagt, dein Konto war bei der Commerzbank, die Commerzbank ist jetzt bei der Deutschen Bank. So.
Ja, der Teufel im Detail.
Ja, genau. Ey, Tarkin, ey, so ein Typ.
Und der ist ja auch in dieser Trainingssequenz des Bad Batch total abgebrüht. Zuerst schickt er diese Trainingsdruiden rein, die ja auch nur so diese Trainingsschüsse abfeuern. Und dann kriegt die Batch ja die relativ schnell zur Strecke gebracht. Und dann setzt er ja diese Dark Trooper, scheinen das ja zu sein. Die sind noch nicht ganz so dark, aber sie sehen zumindest genauso aus, nur in heller. Und die schießen dann ja wirklich scharf. Und dem ist es ja völlig egal, ob jetzt hier Verluste geschehen oder nicht.
Switch to live fire.
Admiral Tarkin, I must protest. Live rounds could damage my clones and my facility.
For which you will be fairly compensated. Do it.
Entweder diese Bad Batch beweist sich und sie können den Auftrag, der darauf folgt, ausführen, oder sie gehen hart drauf und jeder ist irgendwie entbehrlich in der Maschinerie des Imperiums.
Gleichzeitig ist sich der Tarkin nicht zu schade, auch persönlich in den Dreck zu gehen. Der geht ja direkt in dieses stinkende Quartier der Clone Force 99 und stellt sich da mitten rein in diese Gruppe.
Nala Se speaks quite highly of her five enhanced clones. She claims you are more capable than an army.
You have a mission for us, sir.
Indeed. We have tracked a group of insurgents to the Onderon sector. They must be dealt with.
What sort of insurgents?
Separatist forces, intent on keeping the galaxy at war.
Und ich als Zuschauer denke, der ist ganz schön mutig, dieser Tarkin. Der weiß doch, dass die Klone da, dieser Bad Batch, nicht unbedingt loyal sind ihm gegenüber und dem Imperium gegenüber. Das kann doch gefährlich sein, wie der sich da gegen diesen Wrecker stellt. Und da musste ich an den jungen Tarkin denken aus dem Tarkin-Roman, der mit seinem Onkel auf Eriadu in die Wildnis geht und Überlebenstraining macht. Das ist ein echt harter Hund und ein schlauer Hund. Der weiß genau, welche Worte der wählen muss, als der Bad Batch den Auftrag gibt, nach Onderon zu gehen, nutzt er die Sprache, die die Bad Batch kennt. Also er spricht von Separatisten, die sie neutralisieren sollen. Und Separatisten ist ein Wort, das kennen die Klone. So, die assoziieren das ja auch gleich mit Battle Droids, weil das sind die, gegen die gekämpft haben. Ja, der Feind, genau. Und diese Wortwahl unterstreicht dann auch schön gleichzeitig diese Übergangszeit, in der wir sind. Das Wort Rebels kommt von Tarkin noch nicht in dem Moment. Er spricht hier von Separatists und Insurgents. Das entwickelt sich alles später erst. Und dafür steht Tarkin und das finde ich ganz toll. Der ist ein ganz integrativer Bestandteil der Geschichte. Genial eingesetzt. Stichwort Story. Kannst du objektiv behaupten, dass das, was hier gezeigt wird in Aftermath, eine gute Geschichte ist?
Also für mich ist das halt alles sehr, sehr rund. Das hängt zum einen aber auch damit zusammen, dass ich ja nicht allzu große Erwartungen jetzt generell daran hatte. Ich freue mich über jede Storyline, die ich da zu sehen bekomme. Allein, dass Tarkin dabei ist und dass wir den Übergang von der Republik zum Imperium sehen und dass wir mit Saw Gerrera Anfänge einer Rebellion zu sehen bekommen und dass wir auch diese ganze Klonperspektive da auch noch drin haben. Und auch noch mit Omega und den Kaminoanern auch noch so ein bisschen was Mysteriöses da drin haben, wo ich so spekulieren und mitfiebern kann. Sowas mag ich aber gerne. Also ich bin da sehr zufrieden mit. Und ich habe mich auch sehr gefreut, den jungen Kanan Jarrus am Anfang noch zu sehen. Ich fand den in Rebels toll und ich fand das toll und auch interessant, hier die Order 66 aus seinen Augen zu sehen.
Ich finde auch, die Story ist sogar ziemlich vorbildlich. So, wenn man die reine Struktur nimmt, ist das eine klassische Struktur einer Geschichte. Wir haben eine Exposition am Anfang. Wir lernen die Bad Batch kennen, wie sie als Team in einer Schlacht funktioniert. Wir sehen, die haben eine Bindung, die arbeiten super zusammen. Dann sehen wir, sie haben ein gemeinsames Zuhause. Das sind alles Dinge, die auf dem Spiel stehen, die verlieren können. Die sind ein perfektes Team. Sie haben auch Macken und sie wissen, sich zu nehmen mit diesen Macken. Das Beispiel dafür ist in der Baracke, als Tech gerade erklärt, inwiefern die Bad Batch anders programmiert ist als die Rex. Und Wrecker knufft dann so Crosshair mit der Tuka im Gesicht rum. So total nervig. Und Crosshair guckt auch genervt. Aber der erträgt das. Der rastet nicht aus. Und das finde ich in dem Moment eine authentische Brüderbande, wenn man das so sagen darf. Also denen nehme ich das ab, dass da nicht nur heitel Sonnenschein ist, aber dass die insgesamt total gut funktionieren. Und gleichzeitig wird der äußere Konflikt schon aufgebaut. Es gibt diesen massiven Umbruch mit der Order 66. Und alle müssen sich jetzt entscheiden, wie sie damit umgehen. Es ist immer spannend, wenn man Optionen hat in einer Geschichte und die handelnden Personen sich entscheiden müssen. Das gilt auch bei Computerspielen, ist das auch so. Und im äußeren Konflikt entstehen dann innere Konflikte. Unter anderem hier innerhalb der Bad Batch der Konflikt zwischen Hunter und Crosshair. Überhaupt einer der spannendsten Faktoren dieser Folge, wie gesagt. Und dann kommt Tarkin noch dazu als starker Antagonist von außen. Kein Antagonist wie Dooku in Episode 2, der erst nach einer Stunde auftaucht. Nee, Tarkin ist strukturell von Anfang an immer wieder da und wird gegen die Bad Batch geworfen, storytechnisch. Es gibt immer wieder Konfrontationen zwischen Tarkin und der Bad Batch. Und dann kriegt die Geschichte mit Omega noch diesen besonderen Kick. Insofern, als Hunter und die anderen ihre bisherige Lebenserfahrung massiv erweitern müssen, weil sie jetzt mit einem Kind umgehen müssen und sich schließlich entscheiden, lassen wir das Kind zurück oder begeben wir uns in Gefahr und holen es. Da wird das fundamental und läuft so aufs Finale zu. Und das sind alles interessante, menschliche, nachvollziehbare Entscheidungen. Und wir Zuschauer können dann jeweils entscheiden, für uns können wir uns damit identifizieren, wie die da handeln oder nicht. Und am Schluss gibt es dann auch noch Konsequenzen und Resolution. Die Bad Batch fliegt mit Omega weg. Crosshair bleibt auf der anderen Seite zurück. So habe ich also eine komplett abgerundete Geschichte und gleichzeitig aber auch noch offene Fragen, die ich auch noch beantwortet sehen möchte als Zuschauer. Also, wer ist Omega? Gibt es nochmal eine Vereinigung mit Crosshair irgendwann, eine Versöhnung? Was ist das genau für eine Gabe, die Omega hat? Was führen die Kaminoaner im Schilde und so weiter? Was ich nicht erlebt habe in dieser Geschichte, sind echte Überraschungen. Ned Stark kriegt den Kopf abgesäbelt, Momente. Sowas habe ich jetzt nicht. Aber muss das sein in jeder Folge? Haben dir diese Überraschungen gefehlt?
Mich hat es in dem Sinne halt schon überrascht, dass ich überhaupt diesen Konflikt innerhalb der Klontruppe zu sehen bekomme. Mhm. Ich war gar nicht darauf eingestellt, dass die Bad Batch sich dem Inhibitor-Chip und der Order 66 verweigert. Von daher war das schon eine Überraschung an sich für mich. Ja, also die ganz großen Überraschungen, die fehlen mir jetzt auch noch, aber die können ja durchaus noch kommen. Der Trailer gibt ja noch viel her, was da auf uns zukommen kann.
Das stimmt, allerdings.
Und in dem Zusammenhang, wie die Story funktioniert, möchte ich auch gerne nochmal die Figur von Saw Gerrera hervorheben, wie gut sie da hineinpasst. Es ist nicht nur irgendwie ein netter Fanservice, ihn hier drinnen zu sehen und mit ihm auch zu sehen, dass es durchaus schon Widerstand gegen das ganz frische neue Imperium gibt, sondern Saw Gerrera ist ein weiterer Faktor, der dieses Umdenken oder dieses Nachdenken innerhalb der Bad Batch weiter noch befeuert. Es ist nicht nur der Befehl, die Jedi zu töten, die Hunter und die meisten anderen zum Nachdenken und zum Hinterfragen bewegt. Es ist nicht nur der tote Jedi mit dem Leichentuch, den sie in dem Hangar sehen. Es ist nicht nur die Rede von Palpatine, die sie zum Hinterfragen und all dem bewegt oder Tarkins besondere Trainingsmethode, sondern es ist eben auch Saw Gerrera. Das ist ja jemand, der eigentlich hoch im Kurs steht bei der Bad Batch. Er ist ja schließlich ein Freiheitskämpfer für die Republik gewesen. Er hat auf der Seite der Republik gekämpft. Er hat große Schlachten geschlagen und er hat durchaus einen Namen, der ja auch Gewicht hat. Und auf den treffen sie und der erzählt ihnen ja in der Kürze im Grunde den kompletten Plan, den der Kanzler hatte. Und auch das arbeitet ja besonders in Hunter dann auch nochmal. Von daher finde ich die Figur von Saw Gerrera hier sehr smart und sehr gut eingesetzt. Es sind ja nur ein paar Minuten Screamtime, die er hat, aber die Minuten, die haben wirklich gesessen, fand ich.
Das ist mehr als Fanservice an der Stelle, ne? Ich meine, das ist nice to know für jeden, der alle anderen Star Wars Produkte kennt, wo der vorkommt. Aber es ist mehr als das, weil der wirklich eine Story vorantreibende Funktion hat an der Stelle. Sehe ich genauso wie du. Hattest du außerhalb mitgekriegt, dass es Diskussionen gab, wie Saw Gerrera dargestellt wurde, Stichwort seine Hautfarbe. Da gab es Kritik, Saw Gerreras Hautton sei jetzt hier in The Bad Batch wieder heller geworden, verglichen damit, wie er von Forrest Whitaker in Rogue One dargestellt wurde und wie er zuletzt auch in Rebels aussah oder in Fallen Order mit diesem dunkleren Hauttyp, sei er jetzt wieder vergleichsweise hell, da gab es Kritik dran, dass es jetzt sozusagen so ein Rollback sei von Disney, ja. Lucasfilm, um wieder so eine weiße Zuschauerschaft eher zufriedenzustellen und das angenehmer zu machen für die.
Okay, ja. Habe ich nicht mitbekommen. Ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen, aber wir sind zwei weiße Dudes. Wer sind wir, dass wir das beurteilen können?
Es ist schwierig zu beurteilen. Ich habe mir das daraufhin noch ein paar Mal angeguckt. Es spielt im Dunkeln, diese Situation. Saw Gerreras Gesicht wird zwar erleuchtet von der Lampe, die da steht, im Kontrast zu anderen wie Echo, okay, im Kontrast zu Echo sind alle dunkler, der ist ja so leichenblass, der Echo, aber selbst im Kontrast zu manchen in Saw Gerreras Truppe von Zivilisten da, ist Saw Gerrera schon dunkler. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so teilen würde, diese Kritik. Ich mache da jetzt einen Punkt und äußere mich da nicht zu weit, weil ich es gar nicht genau, wie du sagtest, abschließend bewerten möchte. Ich kann verstehen, dass es die Aufregung gibt. Ja,
ja, ja.
Durchaus. Okay, gucken wir weiter auf die Machart. Wir haben über die Story geredet. Lass uns mal auf den Punkt Visuelles und Regie eingehen. Hast du da irgendwelche Highlights, die dir aufgefallen sind? Oder von mir aus auch Lowlights, Sachen, die dir nicht gefallen haben?
Ich habe vor allem ganz klassische Star-Wars-Einstellungen immer wieder erkannt. Du hast ja schon darüber gesprochen, wie Tarkin da ankommt. Der schreitet da aus seinem Shuttle die Rampe herunter. Das zischt einmal so. Das holt uns ja als Star-Wars-Fans direkt ab. Das kennen wir, das assoziieren wir mit etwas. Oder wie er da in diesen Löffelsesseln sitzt mit den Kaminoanern. Das kennen wir auch, das erinnert uns an etwas. Und es ist halt auch die klassische Star-Wars-Einstellung immer. Erst sieht man das All, dann das Schiff aus dem Hyperraum, dann wie das Schiff durch die Planetenatmosphäre bricht, in diesem Fall sind das die Wolken von Kamino, und dann sehen wir einen Schauplatz, den wir kennen. Hier sind das diese großen Plattformen von Kamino, das gibt es aber auch zu unzähligen anderen, seien es Felsformationen auf Tatooine oder Wolkenkratzer auf Coruscant. Das ist auch hier natürlich immer wieder zu finden und das freut mich einfach immer wieder. Da erkennt man direkt, das ist diese Handschrift, die das Visuelle in Star Wars immer wieder prägt.
Ich ergänze noch, beim Landen von Raumschiffen sieht man am Boden immer öfter Fauna auf den Planeten, irgendwelche Lebewesen, die da rumkreuchen,
ja,
gehört dazu. Genau, da verneigt sich auch die Serie vor seiner eigenen Tradition. Was ich noch gut fand, die Bildqualität und der Aufwand dahinter, den erlebe ich ähnlich stark wie im Clone Wars Finale. Das liegt für mich oft unter anderem daran, dass sie da mit Tiefenschärfe und Partikeleffekten arbeiten und mit aufwendiger Beleuchtung. Dinge, die ich jetzt so im älteren Clone Wars und in Rebels so intensiv nicht gesehen habe. Da finde ich, da hat die Animationstechnologie noch einen großen Schritt nach vorne gemacht mit dem Clone Wars Finale und Bad Batch. Und das ist insofern wichtig, als das Bild für mich so lebendiger wirkt und durchaus auch natürlicher. Und ich finde es auch visuell und regietechnisch ganz stark, dass die Bildeinstellungen häufiger Aussagen unterstreichen, also metaphorisch, buchstäblich, bezogen auf Charaktere. Konkret, ungefähr nach 12 Minuten gibt es ja diese Einstellung mit Caleb Doom auf der einen Seite und Hunter auf der anderen Seite und dazwischen dieser riesige Abgrund. Im Hintergrund der Wasserfall und davor dieser riesige Abgrund. No! Das unterstreicht für mich, Hunter möchte Caleb zwar wirklich helfen, aber die Taten der anderen Klone, die haben auf den Caleb so einen riesigen Einfluss, die haben so einen riesigen Abgrund aufgerissen zwischen den beiden, dass Caleb überhaupt nicht in der Lage ist, Hunter zu vertrauen oder die ausgestreckte Hand irgendwie anzunehmen. Da ist metaphorisch dieser riesige Abgrund zwischen den beiden, ist so in the face Metapher. Das war für mich ein ganz starkes Bild. Und was den Sound angeht, hattest du Highlights beim Sound?
Ja, jede Menge. Ich hatte ja vorhin schon kurz die Szene beschrieben, als der oder die tote Jedi vorbeigetragen wird und dann dieses Force-Thema kurz anklingt, dann aber unterbrochen wird, das Lichtschwert da noch zu Boden fällt. Da hat der Komponist von The Bad Batch, der auch bei Clone Wars schon die Musik beigesteuert hat, Kevin Kiner, der führt da immer wieder uns bekannte Themen ganz toll ein, die wir kennen, die dann aber doch oft abgeändert sind. Ich habe auch immer wieder das Thema der Klone aus Clone Wars, das kam auch kurz auf, brach das so ein und wurde eher so melancholisch, traurig oder düster, so möchte ich das beschreiben. Und Kevin Kiner hat auch wieder an seiner eigenen Tradition festgehalten aus der letzten Clone Wars Staffel. Ich habe vielerorts wieder so diese Synthesizer-Klänge erkannt, die so diesen 80er-Vibe für mich wiedergeben. Jetzt bin ich kein Musikexperte, der Titus aus deiner letzten Folge, der könnte das alles viel besser beschreiben als ich. Das erinnert mich immer so an Blade Runner und 80er-Jahre, Vangelis und so, daran muss ich dann denken. Das gefällt mir extrem gut, weil das so eine Schwermütigkeit mit sich trägt. Wir befinden uns jetzt in einer Zeit, die halt sehr schicksalsträchtig für die Galaxis ist. Es geht jetzt auf jeden Fall bergab in der Galaxis für die Mehrheit der Menschen und es ist so eine Postapokalypse quasi schon nach der Order 66. Das passt sehr, sehr gut, finde ich.
Die Stellen fand ich auch ganz aufregend musikalisch. Den Moment, wo die Synthesizer aufkamen. Ganz auffällig war das, als die Bad Batch auf Kamino von Tarkin so brutal getestet wurde. Das ist so ein mentaler Turning Point bei denen. Die kommen dann in ihre Baracke zurück und die haben dann die Erkenntnis, das Imperium würde auch uns, die Bad Batch, töten. Ja? Und dazu macht Kevin Kiner musikalisch das, was er auch im Clone Wars Finale nach der Order 66 gemacht hat. Diese Synthesizer mit einem schnelleren Beat darunter.
I tried to warn you about Tarkin.
Who is that Imperial Snake think he is?
Stow it already. You got shot. It happens all the time. There's a fundamental difference between taking fire in battle and being used for target practice.
Exactly. We're not dummy droids.
That much we agree on.
Er macht es hier leider nur kurz, weil dann Tarkin den Raum betritt, aber er macht es. Und das untermauert für mich musikalisch, genau wie die Order 66 für Ahsoka ein Turning Point war im Clone Wars Finale, steht jetzt auch die Bad Batch vor ihrem Turning Point. Mit einer ähnlichen Musik unterstrichen. Ganz stark fand ich das. Und überhaupt, Kevin Kiner, wo du bei der Musik bist, mein Eindruck war jetzt schon so, dass der eher solide mit Mood-Technik arbeitet, also hauptsächlich Stimmung unterstreicht mit seiner Musik in Aftermath. Aber dann gibt es doch diese herausgehobenen Stellen, wo er auch aus Star Wars Light-Themen bestimmte Motive platziert. Zum Beispiel in der Order 66-Szene taucht das Motiv auf aus Anakin's Dark Deeds aus Episode 3.
Master!
Anderes Beispiel, als Palpatine seine Rede hält und das Imperium ausruft, werden Motive aus dem Imperial March eingespielt.
Galactic Empire.
For safe and secure society.
Anders als in Episode 3, da kam der Imperial March nicht, als Palpatine das Imperium ausruft, sondern dieser Chor. Auf Onderon, die Szene, hören wir das Thema, das Kevin Kiner für The Clone Wars Staffel 5 komponiert hat, Folge 2, für die Onderon-Rebellen um Steela und Saw Gerrera. Das hat so ein Motiv mit einer akustischen Gitarre. Genauso wie das in Clone Wars Staffel 5 Folge 2 eingeführt wurde, greift Kevin Kiner das jetzt hier auf bei Saw's Rebellen. Und was ich so charmant finde an diesem Stück ist, das mutet für mich so ein bisschen an wie Musik, die passen würde zur kubanischen Revolution. So Kommandante Che Guevara, ja. Das ist vielleicht auch Absicht, ja. Che Guevara, Saw Gerrera. Hm?
es hat ja auch dieses Feeling mit diesem Dschungel und diese Guerillakämpfer, die da diese Bandanas um die Stirn tragen von Saw Gerrera, die Leute
ja,
da und so.
Genau.
Also deutlich daran angelehnt, ja. Das sehe ich auch.
Also ja. Da bekannte Themen. Und Kevin Kiner scheint auch ein neues Thema geschaffen haben für Omega. Als die das erste Mal mit der Batch spricht, wird da von einem einzelnen Instrument klar hörbar ein neues Motiv eingespielt.
My name's Omega. I was wondering when you guys would come back.
You know who we are?
Hunter, Echo, Tech, Wrecker, and Crosshair. You're Clone Force 99.
What are you doing on Kamino, kid?
Her job, of course.
Ist dir bei den Soundeffekten oder bei den Stimmen oder so irgendwas aufgefallen, positiv oder negativ?
Ich finde nach wie vor die Synchronstimme für all diese Klone, was ist das bitte für eine Meisterleistung? Es ist ja alles dieselbe Stimme und trotzdem klingt sie bei jedem der Klone unterschiedlich. Alleine wie Crosshairs Stimmlage ist und dann die von Wrecker im Vergleich oder die von diesen Shocktroopern so völlig ausdruckslos und dann hast du so ein Charismat wie Hunter, der mit seiner Stimme viel variiert. Da muss ich diesen Synchronsprecher einfach wirklich in den Himmel loben, wie toll das gemacht ist. So viele Rollen mit der gleichen Stimme zu sprechen.
Das ist die Bradley Baker. Ich bewundere das auch, wie der eine Szene hat mit allen fünf Mitgliedern der Bad Batch. Jeder sagt nacheinander einen Satz und er ändert jedes Mal die Stimmlage.
Good to be back.
The smell's getting worse. You're still new.
You'll get used to it.
Speak for yourself.
Well, I'll get the board.
Ich frage mich, ob der das in einem Rutsch aufnimmt oder ob der die Zeile einzeln aufnimmt. Ich traue ihm beides zu. Ich würde es gerne mal sehen. Ich habe es tatsächlich so noch nie gesehen. Im Deutschen ist es Martin Kessler. Respekt auch vor Martin Kessler.
Ach, zurück im Totenheim.
Der Geruch wird schlimmer. Du bist immer noch neu. Du gewöhnst dich dran.
Das sagst du.
No, ich mach die Buchführung.
Ich darf es nicht beurteilen, weil ich bin da kein Profi. Deswegen nur mein Geschmack. Im Englischen gefällt es mir noch besser, weil ich finde, die Bradley Baker bringt die Unterschiede bei der Bad Batch noch prägnanter rüber. Das höre ich so bei Martin Kessler nicht, aber vielleicht macht er das ja auch mit Absicht. Ist immer schwer, künstlerische Leistung zu bewerten, tut mir leid, aber ich spekuliere jetzt, dass es vielleicht mit Absicht macht, um noch deutlich zu machen, das sind halt doch alles Klone. So unterschiedlich dürfen die halt auch nicht sein. Nichtsdestotrotz, wir sind uns einig, super Leistung der Sprecher. Eine interessante Entscheidung fand ich allerdings bei Caleb Doom. Spricht Freddie Prinze Jr., der auch den älteren Kanan Jarrus spricht.
Ja, und das hört man, finde ich, sehr deutlich.
Boah, hört man das, ey. Der Freddie Prinze Jr. ist 45, Caleb Doom müsste da so 14 sein.
Caleb?
Trust me.
How many are there?
5 of them.
5? We're done.
Yeah, that's what I thought. But you gotta see these clones. They're different.
Ich hätte mich anders entschieden. Ich höre ja zu viele tiefe und gealterte Anteile in der Stimme. Das hat mich leider total irritiert beim Gucken und ich wollte das nicht. Ich hätte gerne einen jüngeren Caleb Doom gehört. Also aufgefallen ist es dir. Hat es dich auch gestört oder war es dir wurscht?
Es ist mir aufgefallen und es hat mich tatsächlich auch irritiert und auch so ein bisschen rausgerissen, weil ich dann am Überlegen war, ob dieser kleine Padawan, den ich da sehe, der sieht aus wie 14, ob der nicht doch irgendwie älter sein soll und es... Der Fehler liegt an mir. Ich schätze den jünger ein, als er eigentlich ist. Aber ich habe beruflich auch viel mit jungen Menschen zu tun. Deshalb meine ich schon, ganz gut einschätzen zu können, wie alt ein Mensch ist, wenn ich ihn sehe. Deshalb hat mich das schon durchaus da irgendwie rausgerissen. Mhm. Und dann habe ich aber den Namen gehört, Caleb Doom. Da musste ich kurz überlegen, den Namen kennst du doch. Ah, das ist doch Kanan Jarrus. Oh, wie cool. Gut, da haben sie ihm die alte Stimme gegeben. Ja, gut, hätten sie anders machen können, aber fand ich jetzt nicht so schlimm.
Es ist auch eine nachvollziehbare Entscheidung. Ne? Wir haben Freddie Prinze Jr., dann lassen wir ihn gefälligst auch den jungen Caleb Doom sprechen. Noch, wo wir bei den Sprechern sind, einen Shoutout möchte ich noch machen für den Menschen, der im Intro den Ansager macht im Stil des Kriegsberichterstatters.
Separatists push to the brink. Republic forces continue to mount victories on battlefronts across the galaxy. After the Jedi Knights thwarted an attempt to kidnap Chancellor Palpatine, the evil droid General Grievous retreated to the Outer Rim.
Das ist im Englischen Tom Kane. Tom Kane ist ein total wichtiger Mann für die Stimmen in Star Wars, im Englischen auf jeden Fall, also hier. Und leider dürfte das hier in The Bad Batch einer der allerletzten Einsätze von Tom Kane gewesen sein, weil der gute Mann hatte einen Schlaganfall und sein Sprachzentrum wurde beschädigt und seine Tochter hat dann mitgeteilt, dass der Tom Kane nie wieder Voice-Over machen wird. Und das finde ich einen echten Schlag, weil Tom Kane war jetzt nicht nur dieser Ansager im Intro von The Clone Wars, das ist ja durchaus eine umstrittene Rolle, das hört nicht jeder gern, aber es ist irgendwie ikonisch, vor allen Dingen für die Leute, die damit groß geworden sind, die vielleicht in ihrer Jugend oder noch früher Clone Wars im Fernsehen gesehen haben und dann kam diese Stimme und zu wissen, das war einer seiner letzten Auftritte. Er hat auch noch andere Stimmen verkörpert, vor allen Dingen in The Clone Wars Admiral Yularen und noch viel wichtiger Yoda. So gut wie alles, was an Serien und Spielen gemacht wurde, da hat Tom Kane Yoda gesprochen. Fast überall. In Lego Star Wars, in Battlefront sprach der auch Admiral Akbar. Weißt du, diese Co-op-Missions, die wir gespielt haben, so, wo am Anfang Akbar die Raspberry Trap, das hat Tom Kane gesprochen. Und das hat er seit Ende der 90er gemacht. Kleinere Rollen in Jedi Knight 2, Jedi Outcast, hat er diese Reborn teilweise gesprochen oder die Shadow Trooper. In Knights of the Old Republic war der zu hören als Ajunta Paul. In Robot Chicken hat er C-3PO gesprochen. Ja. Also Tom Kane war überall. Und das ist jetzt einer der letzten Auftritte gewesen. Er hat noch produziert für Lego Star Wars die komplette Skywalker-Saga, die noch nicht draußen ist, wenn wir das aufnehmen. Da hat er auch nochmal Yoda gesprochen, unter anderem. Also Verneigung vor diesem Mann.
Ja, das ist tragisch. Kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr schade. Ja. Ich höre das sehr gerne. Und ich finde auch dieses Clone Wars Intro, ich fand das immer sehr cool in der Kriegsberichterstatter. Denn es geht ja um einen Krieg tatsächlich.
Ja,
ich
fand das
passend als Intro.
Aber lass uns die Kurve wieder schlagen zu was Positivem. Es gab soundmäßig für mich auch noch ein Highlight. Und das war der Einfluss eines ganz bestimmten Sounddesigners tatsächlich, der da mitgearbeitet hat an The Bad Batch. Der heißt David Collins. Der war schon Sounddesigner zu Zeiten von LucasArts. Und hat den Sound gemacht bei dem Spiel Republic Commando, dem Videospiel von 2005, das Felix und ich hier besprochen haben in Folge 31. Der hat also damals schon Sound gemacht für Elite-Klone und jetzt hat er für The Bad Batch wieder Sounds gemacht für Elite-Klone. Der hat das so schön auf Twitter geschrieben, der Felix hat mir das gezeigt, dass er da extra Easter Eggs eingebaut hat und reingeschmuggelt hat, richtig. Sounds aus Republic Commando hat er in The Bad Batch eingeschmuggelt, zum Beispiel dieses Radio-Gechatter, dieses Gequatsche über Funk, was man nicht versteht. Zum Beispiel ganz am Anfang im Intro, das kennt man schon aus Republic Commando. Und noch viel cooler, als Crosshair in der Schlacht auf Kala am Anfang sitzt er ja auf dem Felsen und montiert dann an sein Scharfschützengewehr diese Erweiterungen für diese Seilmagnetwerfer, mit denen sie dann die Panzer über die Klippe gehen lassen.
Crosshair, let's get these tanks moving. Sir, yes.
Der Sound, den man hört, als er diesen Seilmagnetwerfer befestigt an sein Gewehr, der kommt aus Republic Commando und das ist der Sound gewesen, wenn man Munition aufgesammelt hat.
Das ist cool.
Es ist toll. Ich liebe das, wenn man sich in sowas reingräbt und dann solche Easter Eggs findet.
Ja, sehr cool. Ich habe das damals unfassbar gesuchtet.
Es ist auch wieder jetzt neu veröffentlicht worden für modernere Konsolen. So ein bisschen reworked. Eine gute Chance, da nochmal reinzusteigen. Eine warme Empfehlung von uns beiden. Kommen wir weg auf andere Themen, wie zum Beispiel Easter Eggs, Kleinigkeiten, die uns sonst noch so aufgefallen sind, Referenzen, Kanon, Konflikte, Updates, irgendwelches crazy Zeug. Ich fürchte, ich muss jetzt mal mit dir über Caleb Doom und Depa Bilaba sprechen, oder?
Ja, bitte, klär mich auf. Du hast den Comic gelesen und findest, dass im Comic alles noch etwas besser dargestellt. Erzähl mir, was sind denn die Unterschiede davon? Das ist doch hier eigentlich aus meiner Sicht alles ziemlich schlüssig erklärt, denn ich erinnere mich daran, dass Kanan Jarrus in Rebels von dem Inquisitor gefangen gehalten wurde und der Inquisitor fragt ihn, was denn die letzten Worte war, die er von seiner Meisterin gehört hatte, waren ja run, also lauf, lauf davon.
Do you remember her last word to you? Her last and final breath before she died? You do, don't you? You see it in your sleep. You hear her voice when you wake. Tell me, Jedi, what was her last word to you? Run.
Und genau diese Worte hören wir ja jetzt hier in der ersten Folge The Bad Batch. Das ist doch alles für mich ziemlich schlüssig.
Ja, das ist auch sicherlich schön zu sehen, wenn man das zum ersten Mal sieht und so erlebt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es bereichernd ist. Und ich freue mich auch für dich. Aber ich beschreibe jetzt mal den Unterschied, wie das im Comic beschrieben wurde. Der Moment, als Depa Bilaba in der Order 66 stirbt und Caleb Doom vor den Klonen flieht. Das ist gezeigt worden das erste Mal in den Comics über Kanan Jarrus aus dem Jahr 2015. Das war eine noch relativ junge Zeit des sogenannten neuen Kanons. Und der führende Autor dieser Comicbände war Greg Weisman. Und auch die Lucasfilm Story Group hatte da ein Auge drauf. Konkret ist da genannt der von mir hochgeschätzte Pablo Hidalgo. Also die wussten das. Die Leute, die jetzt auch ein Auge auf The Clone Wars hatten, kannten auch diesen Comic. Und in diesen Comics, konkret in Ausgabe 1 und 2, sehen wir auf dem Planeten Kala auch hier Depa Bilaba, wie sie von Klonen erschossen wird. Und auch hier flieht Caleb Doom. Der große Unterschied ist, direkt vor der Order 66 sitzen Caleb und seine Meisterin Bilaba noch mit ihren Klonkommandanten am Lagerfeuer. Caleb hat da noch so richtige Kumpelmomente mit Klonen wie Commander Gray, Captain Styles und einem Klonsoldaten, der heißt Big Mouth. Die essen noch eine Meluron zusammen. Die Klone diskutieren noch über Bilaba und verteidigen sie, dass es eine tolle Anführerin ist. Caleb sinniert noch darüber, dass er hier im Kreise seiner Klonfreunde endlich glücklich ist, dass er endlich seinen Platz im Universum gefunden hat. Also das ist ein emotionaler Moment der Verbundenheit und der Freundschaft zwischen Caleb und den Klonen. Dann piept Commander Grays Kommunikator. Der geht dann ein paar Schritte weg vom Lagerfeuer und empfängt diese Botschaft. Commander Gray, the time has come. Execute Order 66. Und in The Bad Batch guckt ja dann Depa Bilaba nur so misstrauisch zu Gray rüber. Im Comic spürt sie richtig die Erschütterung der Macht. Sie berührt dann auch Caleb am Arm und die beiden empfangen dann gleichzeitig Visionen, wie in der ganzen Galaxis Klone sich gegen die Jedi wenden. Und wir sehen dann, wie ihre eigenen Klone ihre Blaster gegen Bilaba und Doom richten. Und dann sagt Bilaba zu Caleb Doom nicht nur Run, sondern auch I will be right behind you.
Ah.
Darüber hinaus gibt es noch kleinere Unterschiede, die ich jetzt gar nicht so wichtig finde, aber ich nenne sie noch, der Vollständigkeit halber. Die Kloneinheit von den beiden hat rote Markierungen, in The Bad Batch grüne. Dieser Gray ist in The Bad Batch Captain, im Comic ist er Commander. Auf Color liegt im Comic kein Schnee. Depa Bilaba hat ein grünes Lichtschwert und kein blaues. Das sind alles Unterschiede, die sind klein, auf die kommt es mir gar nicht an, das ist nebensächlich. Entscheidend ist für mich, ich kriege gezeigt, welche Bindung Caleb Doom zu den Klonen hatte. Und das ist in The Bad Batch weg. Und dieses I will be right behind you, was Bilaba zu Caleb am Schluss sagt, das ist auch weg. Und das ist schade, weil Kanan sagt das später zu Ezra. Weil er auch denkt, ich werde hier gleich sterben und ich opfer mich jetzt, damit Ezra entkommt.
Not this way. Back inside.
Are you crazy?
Take the lift. Harold meets you at the top.
Wait, what about you?
I'll take the next one.
Let's go. Ezra, I'll be right behind you.
Ich sage jetzt, I will be right behind you, wie meine Meisterin Depa Bilaba das damals zu mir gesagt hat. Auch diese Verknüpfung ist weg. Dafür ist es repariert. Was du gesagt hast, so mal ihre letzten Worte waren Run. Das ist jetzt dadurch repariert. Alles gut.
Aber Right Behind You ist schon, das finde ich deutlich schöner als einfach nur Run. Das hätte ich schon gerne gesehen, ja. Und ich hätte auch gerne diese Erschütterung der Macht gesehen, die sie da spüren.
Ich räume ein, das ist jetzt für diesen Moment, den wir da erzählt bekommen in The Bad Batch, nicht wichtig. Diese Verbindung, die Caleb Doom hat zu den Klonen und die Erschütterung, die Macht und dieses Right Behind You, das ist für die Geschichte von Hunter und Wrecker und Crosshair nicht wichtig. Und es gibt auch gute Gründe, finde ich, warum man jetzt hier Caleb Doom einbaut in The Bad Batch. Also wir wollen ja Hunter und Crosshair charakterisieren. Und das finde ich eine super Idee, dann zu vergleichen, wie verhalten sich die beiden in der Order 66, wenn sie da vor der Entscheidung stehen, töten wir jetzt einen Jedi oder nicht? Und weil die Bad Batch ja keinem Jedi zugeordnet war, so wie jetzt Kenobi seinen Cody hatte oder Anakin seinen Rex, musste man für diese Serie irgendeine neue Konstellation erfinden, einen neuen Jedi einbauen oder jemanden platzieren, den man schon kannte. Am besten einen Padawan, der Order 66 überlebt hat. Und ich kann total gut verstehen, dass man dann sagt, wir wollen nicht noch einen Padawan erfinden, der Order 66 überlebt hat. Ich kann auch verstehen, dass man dann sagt, wir nehmen Caleb Doom, weil zudem haben Menschen wie du, die Rebels gesehen haben, eine Verbindung. Ja. Und verglichen damit, wie viele Menschen haben Rebels gesehen, wie viele Menschen haben die Comics gelesen, die Relationen sind, glaube ich, klar. Die Comics haben vergleichsweise weniger Menschen gelesen. Man bereichert dann also in der Summe mehr Menschen, die Rebels gesehen haben, also wie dich. Wir sehen jetzt cool Caleb Doom so. Und
ja, genau, so ja. Habe ich das gedacht.
Und das ist so dieses Argument, was Mr. Spock in Star Trek gesagt hat, the needs of the many outweigh the needs of the few. Also es profitieren mehr Leute davon, als dass Leute Schaden davon haben. So. Zumal das durchaus auch Bild- und Tongewaltig ist, wie das hier gezeigt wird. Das räume ich auch ein. Also dieser Schrei, als Depa Bilaba erschossen wird, als sie stirbt, der geht schon unter die Haut.
Run, Kayla!
Das finde ich auch stark. Man kann auch sagen, okay, wir zeigen die Bindung jetzt zwischen Caleb Doom und seinen Klonen nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da war. Sehe ich ein. Außerdem kann man sagen, die Essenz der Geschichte bleibt die gleiche. Also Caleb Doom und Depa Bilaba sind zusammen auf Kala. Bilaba wird von ihren Soldaten erschossen und ihre letzten Worte sind Run und Caleb kann fliehen. Das bleibt alles von der Essenz so und diese Geschichte wird nicht falsch. Und man kann auch sagen, in unserer Geschichte hier in The Bad Batch geht es ja nicht um Caleb Doom und Depa Bilaba, sondern wir benutzen sie als Vehikel, um Hunter und Crosshair zu charakterisieren. Und deswegen lassen wir tiefergehende Details zu Caleb und Bilaba weg, weil sie jetzt gerade für unsere Geschichte nicht wichtig sind. Das sind alles Argumente, die dafür sprechen, das zu machen. Ich finde es trotzdem scheiße.
Ja, ich kann das gut verstehen.
Ich finde den Preis zu groß. Also jemand, der die Comics gekauft hat, um sein kanonisches Wissen zu erweitern und dann einen Podcast drüber zu machen, da fühle ich mich verarscht. Weil wir deklarieren erst einen neuen Kanon, damit alles konsistent ist. Und 5, 6 Jahre später ist uns das egal, wenn es uns nicht mehr passt. Filmkanon schlägt Buchkanon. Das hat für mich auch was mit Vertrauen zu tun. Also Vertrauen, das Disney-Lucasfilm hier bei mir individuell jetzt eingebüßt hat. Zumal das auch nicht der erste Fall ist von diesem sogenannten Retcon, also Retroactive Continuity, also dass man Geschichten nachträglich verändert. Maul und Ahsoka auf Mandalore ist ein junges, prominentes Beispiel, wurde innerhalb des neuen Kanons erst erzählt und dann verändert. Cobb Vent wurde innerhalb des neuen Kanons erst erzählt und dann verändert. Und das ist jedes Mal so, dass ein filmisches Werk den frischen Buch- und Comic-Kanon überdeckt hat. Und das Argument, die Comics haben ja nur wenige Leute gelesen, the needs of the many outweigh the needs of the few, das zählt für mich nicht. Ich finde, man kann so nicht abwägen. Sobald du einen Menschen verletzt, hast du einen Menschen verletzt. Da geht es nicht um Zahlen, wie viele, ob einer oder 100. Sobald du einen verletzt, ist es passiert so. Und hier im Fall von The Bad Batch, finde ich, wäre das vermeidbar gewesen. Nehmt um Gottes Willen nicht Caleb Doom, nehmt einen anderen Padawan, dann könnt ihr den Unterschied zwischen Hunter und Crosshair genauso gut zeigen. Darauf kommt es ja an. Und ihr beleidigt jetzt keine Leute, die euch in den sogenannten neuen Kanon gefolgt sind und euch ernst genommen haben, dass es diesen neuen Kanon gibt. Und deswegen wäre ich dankbar gewesen, sie hätten es nicht gemacht. Ich bin mal gespannt, wenn ich das hier in einem Jahr höre, ob ich dann immer noch so fühle oder ich sage, was hat denn der Kevin da für einen Anfall gehabt? Warum beruhigt er sich denn nicht? Wie empfindest du das denn? Kannst du das nachfühlen oder sagst du, ich übertreibe?
Ja, wenn ich jetzt an Omega denke, dann würde ich jetzt erstmal auch sagen, deine Gefühlslage, die erkenne ich natürlich an. Das ist völlig legitim, dass du diese Gefühle hast. Und ich will das gar nicht bewerten. Doch, ich will das natürlich schon bewerten, denn ich kann das extrem gut nachfühlen. Ich selbst bin erst vor kurzem in die Star Wars Comic-Welt auch eingetaucht. Ich habe The Rise of Kylo Ren gelesen, ein ganz, ganz tolles Comic. Und das hat natürlich, wie du gerade sagst, ich bin auch irgendwie stolz drauf, ich habe in dieses Comic investiert, ich habe das gerne gelesen und ich gehöre zu einem kleinen Kreis von Menschen, die ein bisschen mehr wissen als andere Menschen, die nur die Filme geschaut haben oder auch noch die Serien dazu. Und dann wird mein Wissen irgendwann einfach so verändert, über Bord geworfen und diese Geschichte wird umgeschrieben. Das finde ich schon sehr schade. Oder ein besseres Beispiel, ich habe die Darth Vader Comics von Charles Soule auch gelesen und da erfährt man zum Beispiel, wie Vader an sein Lichtschwert kommt. Und wenn das jetzt in irgendeiner Serie komplett anders dargestellt wird oder auch nur ein bisschen anders dargestellt, dann wäre ich schon sehr traurig, weil ich habe doch dieses Comic hier und ich habe das gelesen und ich finde das gut und ich möchte, dass diese Geschichte weiterhin offizieller Kanon bleibt. Kann ich also sehr gut nachvollziehen.
Vor dem Hintergrund verstehe ich auch den Zorn, den viele Menschen auf die Sequels hatten, weil sie andere Erwartungen hatten, unter anderem aus den Geschichten, die sie kannten, aus dem alten erweiterten Universum. Es nährt vielleicht auch den Zorn, der da so ein bisschen entstanden ist. Es ist vielleicht ein Faktor gewesen, ja. Ja, danke. Omega nenne ich dich jetzt in Zukunft immer. Kommen wir zurück auf vielleicht Momente, crazy Dinge, Action-Momente, was auch immer, die uns noch gefallen haben oder nicht gefallen haben in The Bad Batch. Die Dark Trooper hast du schon genannt, ne? Rund 30 Jahre vor The Mandalorian sind die hier auf Kamino. Wir wissen, dass die Dark Trooper in verschiedenen Phasen entwickelt wurden, aber optisch und akustisch sind sie hier ihren Nachfolgern aus Mandalorian schon sehr ähnlich. Die Körperform, die Kopfform, sogar die Laufgeräusche sind da. Aber offenbar sind sie noch nicht so robust wie die späteren Dark Trooper.
Und können scheinbar auch noch nicht fliegen.
Möglicherweise, offenbar.
Glaube ich. Sonst werden sie dazu Crosshair hochgeflogen vielleicht.
Ja, hätte ich gute, mir so gedacht. Guter Punkt. Genau. Andere Dinge, die dir aufgefallen sind?
Ich fand es sehr charmant, dass diese Referenzen gezogen wurden zur Episode 3. Ganz am Anfang erzählt der Erzähler oder der Kriegsberichterstatter, nennen wir ihn jetzt mal. Er gibt ja einen kurzen Rückblick, wie zum Beispiel Grievous besiegt wurde, Anakin den Kanzler befreit. Das sind 1:1 die gleichen Einstellungen. Man sieht exakt den gleichen Inhalt, nur halt hier in animierter Form, wie Grievous in dieser Rettungskapsel sitzt, wie Anakin den Kanzler befreit und diese Handschellen mit seinem Lichtschwert so hinter dem Rücken des Kanzlers durchtrennt. Das sind die gleichen Bilder aus Episode 3 hier nochmal animiert. Da muss ich schmunzeln. Das war cool
gemacht. Ja, das fand ich auch bildschön. Und das war genau das, was ich eigentlich auch für das Clone Wars Finale erwartet hatte, dass wir Momente aus Episode 3 sehen in animierter Form. Und das ist ja dann in dieser Form nicht passiert. Es wurde noch viel besser. Aber das hatte echt Charme. Schöner Punkt. Ich fand auch die Kampftruiden wieder so neat. Ihre besondere Art von Humor, dieses Hold your position. Oder I guess I'm in charge now. Und dann peng, ist er kaputt. Ja. Diese spezielle Art von Kampftruiden-Humor, wer weiß, wie oft wir die noch sehen. Jetzt, wo die Clone Wars-Serien ausgebrannt sind, sozusagen. Ja. Andere Momente, die du noch hattest? Irgendwas, was dir nicht gefallen hat, was dir gefallen hat?
Ich habe mich gefragt, ob der tote oder die tote Jedi durch den Hangar getragen wird, ob es vielleicht Shaak-Ti ist. Denn die stirbt ja sehr, sehr oft. Und wir haben ja eben schon über kanonische Brüche geredet. Wer weiß, vielleicht steckt sie da drunter. Nein, ich mache natürlich nur Spaß.
Wobei, sie war erwiesenermaßen auf Kamino, um Klone zu trainieren.
Ja, ja, genau. Das, wer weiß. Ich konnte das Lichtschwert auch nicht identifizieren. Ich habe das bisher nicht gesehen. Vielleicht gibt es da Menschen auf Reddit oder in unserer sehr geschätzten Discord-Community, die da schlauer sind. Dann lasst es uns gerne wissen.
Gut, dann kommen wir jetzt auf unseren Ausblick. Wie ist so dein Gefühl jetzt nach Aftermath, nach dem Start der Serie Bad Batch? Was sind deine Erwartungen für den Ausblick?
Wie schon am Anfang gesagt, diese Serie ist a surprise to be sure, but a welcome one. Ich bin wirklich überrascht, gefällt mir echt gut. Ich gucke definitiv weiter, ist ja klar, es ist Star Wars, ich gucke alles davon. Und ich hoffe, dass die Bad Batch sich natürlich der Rebellion oder einer Rebellion anschließt. Ich weiß, es scheint unrealistisch, aber ich hoffe das natürlich, denn ich glaube immer das Gute und ich möchte ein gutes Ende hier für Hunter und seine Mitstreiter. Ob die sich jetzt Saw Gerrera anschließen oder Mon Mothma, Bail Organa oder ihre ganz eigene kleine Zelle so im Stil der Ghost Crew aufmachen oder Enfys Nest, ist mir auch eingefallen. So in diesem Stil, das kann ich alles nicht sagen. Ich tendiere eher zu Letzterem, dass die so ihr eigenes Ding machen und wahrscheinlich dann auch irgendwann ihren Untergang darin finden werden. Ich hoffe aber natürlich auch, dass sie irgendwie auf Rex treffen, vielleicht ja auch auf Ahsoka, aber zumindest Rex macht schon für mich auch so, wenn man die Story konstruieren will, schon ziemlich Sinn, denn er ist ja auch einer der ganz wenigen Klone, die ja auch der Order 66 nicht gefolgt sind oder der dabei aufgehalten wurde und die müssen irgendwie zusammenkommen und darüber reden und dieses Trauma gemeinsam verarbeiten.
Da können wir ja sicher sein. Also es wird ja im Trailer dieses Schild Rex schon sehr hochgehalten und in der nächsten Folge auch auf jeden Fall wird das Schild Rex hochgehalten.
Oh, ich freue mich. Ja,
was ich zusätzlich noch schön finde, ist, dass hier wieder eine Geschichte im Zentrum steht um das Thema Familie. Also wie findet sich eine Familie zusammen? Das ist ja oft Thema in Star Wars. Die Familie, die mir gegeben ist und ich muss dann irgendwie damit klarkommen oder ich muss meine Familie erst finden, so wie Din Djarin und Grogu. Und das ist bei The Clone Force 99 und Omega auch interessant. Schaffen die das vielleicht Crosshair wieder zu integrieren? Welche Opfer sind die vielleicht bereit zu bringen? Gerade mit Blick auf die älteren Leute in der Bad Batch, um eine junge Generation zu beschützen. Das erinnert mich dann, wie gesagt, auch an The Mandalorian mit diesem mandalorianischen Jäger Din Djarin, der den machtsensitiven Grogu beschützt. Und diese Parallelen sind offenkundig und das wird auch nicht guter anders. Punkt. Das bleibt auch so parallel. In der nächsten Folge wirst du das sehen, die heißt Cut and Run. Gibt es eine starke Parallele zu der Situation, als Mando und Grogu auf Sorgen sind und der Mando dann vor einer Entscheidung steht, was Grogu angeht. Und gerade diese Folge 2, ich will jetzt gar nicht zu ausführlich darüber reden, zeigt für mich auch schön, dass The Bad Batch dann aber auch bei dem Thema einen anderen Weg geht, einen eigenständigen Weg. Diese Folge Cut and Run ist übrigens geschrieben, darauf kannst du dich freuen, von einer Frau, einer relativ junge Filmautorin, die auch an Game of Thrones mitgeschrieben hat. Gersim Run Sandu heißt die. Mhm. Die müssen wir uns merken, glaube ich. Okay. Diese Folge Cut and Run, das wirst du auch sehen, die hat ein anderes Tempo als Aftermath. Und da höre ich schon wieder die Schreie, Sidetrack und ich will hier den Plot sehen. Wo ist Tarkin und so?
Fillerfolge.
Ja, Fillerfolge. Danke für das Wort. Mir ist es nicht eingefallen. Ja. Wie konnte das passieren?
Nee, das brauchst du nicht. Brauchst du nicht in deinem Wortschatz haben.
Also da wird der Fokus wirklich wieder auf Beziehung gelenkt. Speziell Hunter und Omega und wie sich die Bindung entwickelt und das alles sehr langsam, sehr wertvoll. Wir haben ja bei The Mandalorian gesehen, wie sehr sich das am Ende auszahlen kann, wenn man solche Entwicklungen langsam erzählt. Also von daher haben wir beide positive Aussichten auf The Bad Batch. Und wie geht es jetzt hier im Podcast weiter bezogen auf The Bad Batch? Wir werden nicht jede Folge einzeln besprechen. Ganz sicher kommen wir nochmal zusammen, wenn die Serie vorbei ist im August. Vielleicht zwischendurch auch nochmal. Aber warum sage ich das? 16 Folgen in dieser Intensität besprechen, wie wir das heute getan haben, wie wir das auch bei The Mandalorian getan haben. Das kann ich persönlich in den nächsten Monaten nicht leisten. Das geht nicht. Dafür sind auch die Vorbereitung und die Postproduktion zu aufwendig. Wenn es mal mehr Unterstützer gibt auf Patreon, mehr Menschen, die diese Kampagne unterstützen und mitmachen, dann wird das irgendwann möglich. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber ich danke an dieser Stelle ausdrücklich den Patreons, die es schon gibt. Dank euch ist diese Folge möglich. Und das erkläre ich euch an anderer Stelle auf Patreon. Danke für eure Unterstützung, sehr herzlich. Danke dir, Lasse, fürs Mitmachen. War mir eine Freude.
Sehr gerne, mir auch.
Kommst du wieder?
Auf jeden Fall, weißt du doch.
Dankeschön.
Mich hörst du nicht los.
Danke euch fürs Zuhören und möge die Macht mit euch sein.